Die Top 4 der Bundesliga. Wenn man das zum ersten Mal hört, denkt man an Bayern, Dortmund, Leipzig, vielleicht sogar auch noch die Gladbacher mit da drin. Aber es sieht ganz anders aus. Union auf der 1, Freiburg auf der 2, Bayern auf 3 und Dortmund auf der 4. Huiuiui, sage ich da nur. Wir schauen uns heute aber mal ganz genau an, was es damit auf sich hat. Wer wird dieses Pensum halten können? Wer wird diese Leistung halten können? Und wer gehört da eigentlich noch mit rein? Also, was ist dran an der Top 4? Heute im Podcast gehen wir rein.
Spieltagssieger wie Sieger, der Kickbase-Podcast. Mit deinen Hosts Titti und Janni.
Powered by Tipico Sportwetten.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ihr wisst schon immer Bescheid, wenn es den seltenen Fall gibt, dass Titti das Intro einspricht. Das bedeutet, dass Janni heute nicht da ist, aber wir haben einen adäquaten Ersatz. Ihr kennt ihn bereits aus Funk und Fernsehen. Es ist unser lieber Bench. Herzlich willkommen.
Servus Titti, servus liebe Zuhörer. Ja, heute ich wieder am Start, du hast es schon angekündigt, Janni im wohlverdienten Urlaub auf jeden Fall und ja, ich hab Bock, also du hast schon gesagt, Top 4, was ist dran, wir haben uns schon so ein bisschen zurechtgelegt, ja, Preseason Top 4 und reale Top 4 liegen im Moment Welten zwischen, ich hab Bock, das Ganze so ein bisschen auseinander zu pflücken und von daher, lass uns nicht lang schnacken und reingehen.
Perfekt. Wir reden einfach nochmal kurz noch drüber, was euch denn überhaupt erwartet, denn wir werden euch gleich natürlich wieder updaten, was die Challenges angeht. Wir werden auch nochmal kurz vielleicht über unsere Office-Liga reden, wie es denn da so gelaufen ist. Ich hatte eh generell das Gefühl, dass es ein Spieltag war, wo Leute so Unmengen von Punkten geholt haben. Dann geht's weiter mit meinem Maschinenraum, den ihr bereits kennt, die emotionale Aufarbeitung des Spieltags. Danach den Statistik-Snack, kuratiert von Bench, wie soll's anders sein. Dann kommen wir zu unserem Topic, eben die Top 4. Was ist dran? Wen hätten wir man vor der Saison da gesehen? Wie sieht es aktuell aus? Wer gehört da eigentlich rein? Und so weiter und so fort. Dann natürlich Jannis Einkaufswagen, ebenfalls kuratiert von Bench. Und dann gibt's zum Schluss, wie immer, das Outro. Das Outro des MVP-Tippers. Und man kann da im Vornherein schon mal sagen, 2 Punkte nur daneben gelegen. Und das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Aber fangen wir erstmal kurz damit an. Bench, wie lief denn dein Spieltag? Ich weiß es gar nicht, ich habe noch gar nicht reingeschaut. Wie lief dein Spieltag?
Ich habe heute Morgen, beziehungsweise gestern Abend auch schon einmal reingeschaut. Habe es ganz schnell wieder geschlossen, weil das irgendwie, weiß ich nicht. Die Saison, ich glaube jetzt mit uns beiden sitzen hier die richtigen beiden, was dieses Office-League-Update angeht. Weil wir uns da eher als Janni und einer von uns beiden so in ähnlichen Sphären überlegen. Ich gucke gerade nochmal rein, diesen Spieltag tatsächlich auf der 17 gelandet. Dachte mir am Samstag in der Konferenz noch so, nach meinen ganzen Wolfsburg-Picks am Anfang der Saison, jetzt hat Arnold sogar mal genetzt, hab eigentlich live damit gerechnet, dass Baku auch ordentliche Punkte zumindest macht. Und ich meine, Arnold mit 181, Baku nur 58 bei einem Sieg, ist jetzt nicht mega viel, aber in der Konferenz dachte ich noch, okay, da könnte was draus werden. Aber ich habe hier einen Sko mit minus 12 stehen, der nur von der Bank kam und mehr schlecht als recht performt hat. Einen
Höhler, da habe ich jetzt auch getroffen hat, ne? Muss man kurz dazu sagen.
Ja, eigentlich. Aber ich habe es nicht gesehen, ich habe es nur gelesen. Aber ja, am Ende stehen die 12 Punkte da und ich vom Rest kann ich mir leider nichts kaufen. Bei Höhler habe ich so ein ganz klein bisschen spekuliert, ob mal die ersten Minuten vielleicht schon drin sein könnten oder so. Vorm Wochenende geht auch mit einer 0 raus. Kobel habe ich, da habe ich vor dem Spieltag Meier verkauft, um die 13. Position sozusagen anderweitig besetzen zu können. Dann einen Tag später kam die Meldung, Kobel fällt noch einen Spieltag aus, also nächste 0 für mich. Also alles in allem, Süle 39 sehe ich hier, Führich 32, Stach 44, das ist echt, 547 Punkte sind es in Summe, Platz 17 von 18, also das ist gar nichts. Ich bin im Moment froh, dass ich irgendwie immer noch auf, ich glaube, Rang 11 oder 12 oder so im Moment,
12 tatsächlich, ja.
Auf 12 immer noch sitze und da relativ sattelfest bin, aber im Moment ist die Tendenz eher schlecht. Ja. Bei dir so?
Ja. Ja, ich kraxel mich langsam hoch. Also ich glaube, der letzte Status der Leute war, dass ich vielleicht noch Vorletzter war oder vielleicht sogar Letzter. Ich kämpfe mich langsam ran. Ich bin inzwischen auf die 15 hoch, bin auch nur noch 43 Punkte hinter gleichnamigen Konkurrenten Thilo. Den werde ich auf jeden Fall noch schnupfen. Also du bist schon noch mein Ziel, dich brauche ich eigentlich noch. Bei uns trennen jetzt so knapp 400 Punkte. Und als ich meinen Live-Match aufgemacht habe, gucke ich da rein und denke mir, ein Kunku, 274 Punkte trotz verschossenem Elfer, wo ich dachte, geil, Ejuke wieder mit einem Assist, Pellegrini 132. Und dann fängt schon wieder an, so ein bisschen abzuflachen. Ne? Ja, also Lacroix mit 74, da hatte ich mir persönlich viel mehr erhofft. Sildilia mit 67, Hofmann mit 39 ist halt auch immer so eine Sache, wo du den hast ja eigentlich drin, um mal ordentlich nochmal Punkte ranzuholen. Ja. Lee, den ich eigentlich verkaufen wollte, aber dann hat er quasi eine Startelf-Garantie bekommen, dann habe ich ihn gehalten. Frimpong mit 23, Riasson gar nicht gespielt, Ngumu mit minus 10 Punkten, das ist dann ja so ein bisschen, Aber ich ziehe Kraft aus diesen Spieltagen, weil wie gesagt, bei mir ist es so, ich räume von unten so ein bisschen auf. Ich werde mit dem Meistertitel nichts mehr zu tun haben, das ist klar, aber da haben wir es noch mit ganz, ganz viel Ehre zu tun und da werde ich auf jeden Fall Gas geben.
Ja, und ich muss sagen, ich bekomme es da ein bisschen mit der Angst zu tun, weil mit so einem Kunku, der jetzt langsam wieder an Form zulegt, sage ich mal, mit einem Hofmann, der jetzt schlecht unterwegs war, aber der eigentlich mit Gladbach dieses Jahr auch gezeigt hat, was drin ist und so, hast du, was die dicken Fische angeht, auf jeden Fall die besseren Griffe gehabt und die Upside ist, glaube ich, deutlich größer bei dir, von daher ahne ich Böses, vielleicht springe ich auch ab Spieltag X, wenn es soweit ist, dass du mich noch gepackt hast, einfach nicht mehr einen Podcast, dann wird der ja alleine gemacht, wenn jemand ausfällt. Aber ja, das schauen wir mal. Wir werden sehen. Ich glaube, unser Glück ist einfach nur, dass Janni, der mal wieder auf der 3 gelandet ist mit stabilen 1123 und mittlerweile mit über 8000 die Liga anführt, dass der hier heute nicht am Start ist, weil sonst könnten wir uns wieder was anhören.
Ja, das wäre auch unerträglich. Ich meine, Janni teilt ja immer aus, vor allem in deine Richtung, wenn die Leute sich nicht wehren können. Willst du jetzt vielleicht noch irgendwas sagen? Jetzt vielleicht so in Richtung Urlaub,
Ich glaube, ich versuche hier einfach mal mein Gesicht zu wahren und belasse es bei dem, was in der Vergangenheit hier gelaufen ist. Dann machen sich die Leute da draußen ihr eigenes Bild. Und ich sehe gerade Janni, wie der morgen im Flieger sitzt und über Kopfhörer den Podcast hier hört und sich denken wird so, Junge, vielleicht war das alles gar nicht so clever von mir, damit, dass ich jetzt hier einfach klein beigebe. Und er, ich bin gespannt, wie es die nächsten Wochen läuft, wenn es da wieder zu Komplikationen, nenne ich es mal, zwischen uns irgendwie kommt, was dann hier so gedroppt wird im Podcast.
Ja. Ich bin gespannt. Mir gefällt deine Kriegstaktik, deine Kriegsführung. Ja.
Ich hoffe, es ist die richtige.
Für diejenigen unter euch, bei denen es vielleicht ähnlich läuft, für die es aber auch richtig, richtig gut läuft, eigentlich für alle, die gerade zuhören, kommen natürlich aber auch immer die Challenges in Frage. Das legen wir euch ja auch immer sehr gerne ans Herz, denn auch für den 9. Spieltag wird es natürlich wieder geile Challenges geben, unter anderem natürlich auch wieder eine Matchday-Challenge. So viel sei gesagt, der Titel wird sein Ü30, da könnt ihr jetzt euch ungefähr denken, was auf euch zukommt, deswegen könnt ihr da schon mal ein bisschen Ausschau halten, dass sobald die online sein sollte, dass ihr da schon mal ein bisschen guckt, schon mal ein bisschen aufstellt und dann nochmal den Feinschliff am Freitag, das ist immer meine Vorgehensweise bei den Challenges. Montag, Dienstag, wenn die rauskommen, immer schon einmal so grob aufstellen, dass selbst wenn man das mal irgendwie verballern sollte, dann hat man trotzdem da was stehen und dann aber am Freitag nochmal den Feinschliff machen. Also Matchday Challenge lege ich euch schwer ans Herz, gibt's auch immer was zu gewinnen und dann natürlich, nachdem wir jetzt am Wochenende die Benny Henrys Challenge hatten, wird es auch noch eine Versus Challenge endlich mal wieder geben mit keinen geringeren als Willi und Sid. Da müsstet ihr euch, sobald ihr in die Challenge reinkommt, für ein Team entscheiden, entweder Willi oder Sydney. Unter anderem wird es FIFA als Gewinn geben, weitere Preise wird es auch geben. Ihr könnt bei denen auch mal vorbeischauen, sowohl bei Twitch als auch auf Instagram werden die da auch ein bisschen was covern, was das Ganze angeht. Deswegen schaut euch das gerne mal an und macht vor allem mit, weil ihr habt nichts zu verlieren und für diejenigen, vor allem deswegen habe ich es vorhin gesagt, für die es nicht so läuft, ist das manchmal ganz geil, da vielleicht mal ein paar grüne Balken im Live-Match-Day zu sehen oder beziehungsweise grüne Punkte, weil man da ja natürlich oft die Wahl hat zwischen allen Bundesligaspielern.
Absolut, habe ich nichts hinzuzufügen. Ich glaube, gerade so Willi Sid mal wieder eine Versus-Challenge ist immer ganz geil, ne? Den ja. Teams anschließen und gucken, was da dann zu holen ist. Du hast es schon gesagt, so Montag, Dienstag vielleicht mal bei Zeit einfach zwischendurch ein bisschen rumklicken, was ihr in dem kommenden Spieltag seht. Ich habe sogar oft die Situation, muss ich sagen, dass wenn ich Anfang der Woche mal so die ein oder andere Challenge aufstelle, dass ich da dann so sehe, ah, okay, irgendwie, keine Ahnung, jetzt kommende Woche, dafür habe ich logischerweise heute Morgen am Montag noch nicht gemacht, Matchup XY, wo man sagt, okay, daraus holst du dir auf jeden Fall einen Dreierblock irgendwie in die Challenge-Startelf, dass du solche Spieler, die für dich vor allem in Frage kommen fürs kommende Wochenende, aber auch Teams, einfach generell natürlich früh in der Woche auf dem Schirm hast, ne? Die Konkurrenz in den privaten Ligen schläft oft bis Mittwoch, Donnerstag, bis es dann auf einmal eng wird. Wenn ihr dann natürlich jetzt schon ein, zwei einpacken könnt, wo ihr zum Wochenende sagt, die haben vielleicht nur ihre, sagen wir mal, 3, 4 bis 7, 8, 9 Millionen Mark wert, aber können richtig Punkte abreißen, könnte das auch schon jetzt wichtig werden, wenn ihr dann mal durch die Challenges steppt und euch da eure favorisierten Matchups und Spieler mal raussucht. Deswegen, in doppelter Hinsicht, macht das Sinn, da schon mal reinzuschauen. Du hast gesagt, schaut auch gerne mal auf den Socials da vorbei. Die Jungs werden da ihren Spaß haben die Woche und ich glaube, mehr brauchen wir dazu nicht zu sagen.
Das glaube ich auch. Deswegen starten wir mal rein in unseren vollgepackten und grandios gespickten Ablaufplan, denn wir starten rein mit meinem Maschinenraum. Das ist komisch, das mal selber das so anzusagen. In meinen Maschinenraum und nach dem Jingle geht's ab.
Tittys Maschinenraum.
So, da habt ihr es gehört. Willkommen im Maschinenraum. Es gibt ja immer wieder Leute, die bei uns im Podcast stranden und sich denken, was passiert denn hier eigentlich? Völlig zu Recht. Maschinenraum ist meine eigene Kategorie, bei der ich tun und lassen kann, was ich möchte. Und deswegen ist das ganz, ganz klar die emotionale Aufarbeitung des Spieltags. Das heißt, hier werden ja Spieler gekrönt, Aktionen gekrönt, alles drumherum eigentlich. Und ich versuche mich da immer so außerhalb der Top 10 zu orientieren. Weil wenn ich den Live-Matchday aufmache und ich gucke rein, ich brauche euch nicht erzählen, dass Niklas Füllkrug einen unfassbar geilen Spieltag hatte. Ich brauche euch nicht erzählen, dass Timo Werner einen geilen Spieltag hatte, ein Demirovic, ein Musiala. Das wisst ihr alle. Deswegen versuche ich da immer mal so ein bisschen so Cherry-Picking zu machen. Und ich glaube, heute habe ich ein ganz gutes Portfolio, einen bunten Blumenstrauß für meinen Maschinenraum. Und damit ihr jetzt mal schon mal direkt so eine Vorstellung davon kriegt, fange ich an mit einer Personalie, bei der ich eigentlich sicher davon ausgegangen bin, dass er sogar in der Top 10 steht, weil er richtig gut gepunktet hat. Ich habe ihn auch in einer Liga in meinem Team. Ich habe ihn auch in der Matchday Challenge am Wochenende aufgestellt. Und zwar ist die Rede von Jesper Lindström. Aktuell 201 Punkte und ich muss einfach nur sagen, ich freue mich, dass er wieder so performt hat, wie wir es uns schon immer gewünscht haben, beziehungsweise schon lange gewünscht haben, dass es mal wieder tut. Nachdem er es immer wieder aufblitzen lässt, das war jetzt wieder eine richtig geile Performance. Und Bench, da kannst du dich ja auch direkt mal einschalten. Bei dem Tor von ihm, da geht einem einfach nur das Herz auf, oder?
Ja, jetzt, also wo du gerade das Tor ansprichst, ich muss sagen, da hatte ich so ein bisschen Grafitsch-Vibes von dem Tor gegen Bayern damals, wie er den dann so am Ende mehr oder weniger mit Fußstellung 180 Grad gegen die Laufrichtung irgendwie vorbeilegt, gegen den Torhüter so in die kurze Ecke. Das hat mir schon sehr, sehr viel gegeben, das Tor. Also da saß ich hier mit offenem Mund auf der Couch auf jeden Fall.
Aber ja, vor allem, ich bin immer so ein Fan davon, sorry, wenn ich unterbreche, aber das ist ja auch der Maschinenraum. Hier ist Emotion, hier ist keine Höflichkeit, so, hier ist keine Etikette. So. Hier wird mal richtig auf den Putz gehauen, dass der sich den Ball da selber holt. Gut, Jeckel sieht da auch nicht gut aus, aber trotzdem selbst geholt. Rein da in den 16er, dieser erste Touch, wie er sich vorbeilegt, also das, da dachte ich mir, als der Ball rollte, dachte ich mir, oh Gott, was hat er denn da gemacht? Aber dieser Antritt, der dann auch dazu kam, weißt du, das war ja nicht so nur so ein Tippen mit der Außenseite, sondern er hat ihn ja sich ja wie so fast schon so vorbeigelegt, richtig.
Überzeugung.
Genau, und dann dieser Hüftwackler, ich weiß nicht, wer das war, der da noch gerutscht ist, und was du da meintest, dieser freche Kuller-Abschluss da ins kurze Eck. Ja, weißt du, was ich lustigerweise als erstes gedacht habe?
Nee, war, erzähl's mir.
Arjen Robben im Champions-League-Finale gegen Dortmund.
Ja.
Da hat er den auch so vorbeigeeiert. Aber genauso muss man den machen in der Situation.
da denke ich ungern drüber nach. Also wir bleiben am besten bei Grafitsch, aber zu der Aktion an sich, also Baumgartl ist da glaube ich sogar noch vorbeigerutscht dann, aber das ist auch wirklich so genau der Lindström, nachdem ich und wir die letzten Wochen die ganze Zeit gesucht haben. Ne? Letztes Jahr hieß es immer so das 1-gegen-1 von dem, diese Explosivität, diese Überzeugung in den Aktionen und so, das war das, was den so geil gemacht hat die ganze Zeit. Und der Abschluss war halt das, was schon immer gefühlt nicht stimmte. Und dieses Jahr ist es aber echt so ein bisschen so gewesen, neben den Kolumuanis, Kamadas und Götzes, die da irgendwie komplett aufgedreht sind die ersten Wochen, ist so ein Lindström fast, obwohl das so an sich wahrscheinlich mit der ich sag mal, spektakulärste Spielertyp so ist aus der Offensive der Frankfurter, ist echt so ein bisschen untergegangen. Und gerade deswegen habe ich mich auch wirklich krank gefreut über dieses Tor so. Man hat auch an seinem Jubel gesehen, wie den das einfach befreit hat. So. Also was der da rausgebrüllt hat, es war eine krank geile Aktion, absolut verdient im Maschinenraum und das Tor ist genau die Aktion, die wir alle wahrscheinlich hoffen, öfter mal von ihm zu sehen, weil die Qualität dafür hat er. Und genau die Überzeugung, mit der er in diese Aktion geht, ist das, was ihm jetzt so ein bisschen abhanden gekommen ist die letzte Zeit. So, bei dem Abschluss ist es halt dann so, muss man auch ehrlicherweise wieder sagen, dadurch, dass er einfach mit so einem Tempo kommt und gerade aus dem letzten Bewegungsablauf sozusagen aus dem Dribbling schon in den Abschluss geht, das macht es halt für den Torhüter, glaube ich, insofern einfach schwierig, dass der nicht weiß, okay, wann kommt jetzt der Abschluss aus den 5-6 Metern, die es dann nur noch waren. Deswegen muss der Abschluss in dem Fall gar nicht so überragend sein, was einem Lindström mit der Torschuss-Poranek wahrscheinlich entgegenkommt, gelinde gesagt so. Deswegen würde ich jetzt vorsichtig damit sein, dass Lindström irgendwie, dass da der Knoten, was den Abschluss angeht, geplatzt ist, weil der Abschluss war es nicht in der Szene, auch wenn es einfach geil aussah. Aber insgesamt will ich hier überhaupt nicht schmälern. Brutal geile Aktion, absolut verdient hier im Maschinenraum.
Ja, und wenn wir dann allein schon bei Aktionen sind, weil das hatte ich jetzt gerade auch schon angeteasert, möchte ich eine auch noch mit reinnehmen. Wir bleiben in Frankfurt oder bei Frankfurt und zwar Pellegrini. Luca Pellegrini, ich glaube, jeder hat es gesehen, wer ihm auf Instagram folgt, er hat es natürlich heute auch nochmal mit einem weinenden Emoji in seine Instagram-Story gepackt, nämlich seinen Volley. Da hatte, ich weiß nicht mehr, wer geschossen hat, ich glaube, Kolumuani war einfach so eine Bogenlampe, die Murmel kommt dann wieder runtergefallen und er nimmt den direkt Volley und knallt das Ding so dermaßen an die Latte. Richtig geile Aktion. Warum ist das aber jetzt im Maschinenraum, wenn es noch nicht mal ein Tor war? Weil ich das bei dem so bewundere und das begeistert mich so an dem ist, dieses Selbstbewusstsein. Der strotzt vor Selbstbewusstsein und das war nicht die einzige Aktion, wo der mal draufgehalten hat in dem Spiel. Ich glaube, da gab es bestimmt 4-5 Aktionen, wo der außerhalb des 16ers zumindest versucht hat zu schießen und das taugt mir einfach. Da kommst du aus Italien zu Frankfurt, nachdem da Philipp Kostic jahrelang diese linke Seite komplett weggefetzt hat und du kommst einfach an und schlägst direkte Ecken, alle Freistöße und nagelst auf die Hütte, sobald du den Ball hast und das taugt mir einfach.
Ja, in der Szene war es tatsächlich auch so, ich überlege gerade, wer es war, der sozusagen vor dem Schuss, also du hast gerade gesagt Kolumuani, das kann gut sein, auf jeden Fall wurde der Ball da echt im Tempo nach einer Aktion eigentlich von Union auf der anderen Seite über den Platz getrieben und Pellegrini hat auch wirklich die ganze Zeit gefühlt 20 Meter hinter dem Ballführenden, wo auch gefühlt, also 70% der Spieler abschalten in der Situation, wenn die sehen, ja okay, das ist ein 1-gegen-1 gegen den letzten Mann sozusagen oder gegen die letzte Kette sozusagen, wo er eigentlich überhaupt keinen Zugriff mehr so auf die Aktion hat, ist Pellegrini halt auch wirklich in Volltempo noch hinterhergegangen und hat so ein, ich weiß nicht, ob er seine Chance gewittert hat, aber auf jeden Fall war der am Start und ready für die Situation. Das würde ich dann auch nochmal so, wenn du das sowieso schon ansprichst, da reinwerfen. Also der Typ, wo wir eben beim Stichwort Überzeugung waren, strotzt vor Selbstbewusstsein, vor Überzeugungskraft und ich könnte mir auch tatsächlich vorstellen, also zu Union als gegenwärtigem Tabellenführer immer noch, kommen wir auf jeden Fall später noch, aber jetzt zu Hause mal so ein 2-0 gegen Union einzusacken, dadurch jetzt auch wieder vorübergehend in die internationalen Ränge zu springen an Frankfurter Stelle. Gerade Frankfurt, die Mentalitätsmannschaft schlechthin der letzten ein, zwei Jahre in der Bundesliga, für die könnte das schon echt mal so ein Brustlöser sein. Ne? Ich habe jetzt ehrlicherweise das Programm für die nächsten Spiele nicht unbedingt auf dem Schirm, aber unabhängig, dann sag's mir.
Bochum, Leverkusen und Gladbach sind die nächsten drei Spiele.
Ja, auch Leverkusen wird ja auf jeden Fall noch Thema sein, aber so ganz sattelfest sind die im Moment auch nicht, wenn wir es vorsichtig ausdrücken. Bochum, trotz neuem Trainer, jetzt am Wochenende eine ordentliche Reise bekommen, glaube ich auch absolut verdient. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Frankfurt jetzt zu einem kleinen Run auf jeden Fall ansetzt. Ich sehe ja die beiden nächsten Spiele als machbar, sollte man vielleicht auf dem Zettel haben.
Sehe ich auch so, und wenn Janni schon nicht da ist, dann muss ich ja jetzt mal hier einen Hot-Take raushauen. Ich gebe euch Tittis Garantie, wir nennen es Garantiti, dass Pellegrini innerhalb der nächsten drei Spiele ein Tor macht. Mindestens
geil,
eins.
Geil. Garantiti, ja, sehe ich auch als neue Kategorie hier.
Ja, aber das, ja, da muss man dann auch liefern, das ist ein bisschen schwierig. Machen wir lieber weiter mit denen, die geliefert haben. Und da muss ich einen reinpacken, den habe ich, glaube ich, schon sogar ein paar Mal hier genannt. Und der taugt mir in dieser Saison einfach so sehr. Und ich hatte schon vor der Saison, beziehungsweise als der Transfer fix war, hatte ich schon richtig Bock auf den. Denn die Rede ist von Ozan Kabak. Ihr habt es schon ein paar Mal gehört. Ja, der ist einfach so torgefährlich. Selber schon. Und jetzt mit einem Assist. Es ist so ein bisschen... Ja, er gibt mir einfach so Mavropanos-Vibes, ist, dass der da vorne am gegnerischen 16er immer am Machen ist, nicht nur bei Standards. Und das ist einfach, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, das ist für einen Kickbase-Manager oder eine Managerin einfach wirklich Gold wert, dass du ja da jemanden hast, der sowohl von einem Zu-Null-Bonus profitieren kann und da hinten auch nochmal die Punkte abräumt, aber auch vorne so gefährlich ist. Ja, ich möchte das jetzt auch nicht überbewerten, weil es jetzt bisher zumindest in der Bundesliga-Saison erst ein Assist und ein Tor ist, aber er ist da vorne immer am Rumwuseln und das taugt mir und deswegen muss er hier mit rein.
Ja, auch absolut verdient, auch exemplarisch in der Situation, wo er da den Ball von Angelino auf links, glaube ich, bekommt, den halt nochmal annehmen muss, trotzdem einfach 20 Meter vor der Hütte dann drauf hält. So, das macht halt auch nicht jeder Innenverteidiger, also was du schon sagst, so dieser Zug zum Tor, der ist auf jeden Fall da, gerade für einen Innenverteidiger echt ausgeprägt und ja, kann ich nur unterschreiben. Ich bin auch sehr froh, ihn in meiner privaten Liga damals für 6-7 Millionen oder so, glaube ich, mitgenommen zu haben. Ja, da läuft es übrigens deutlich besser als in der Office League, unter anderem wegen Kabak. Ja, absolut unverzichtbar, absolut zu Recht auch hier im Maschinenraum, denke ich, oder ja, was heißt denke ich, würde ich die Bench-Garantie dann vielleicht drauf geben, dass der Mann auch in den übrigen Spielen bis zur Winterpause, was man ja so mittelfristig wahrscheinlich erstmal als Manager im Blick hat, weiterhin auf jeden Fall seinen 90er-100er-Schnitt spielen wird.
Ja, sehe ich auch so. Lass uns dann noch zum letzten Part des Maschinenraums kommen, denn ja, im vollen Spektrum heute würde ich einfach mal eine Mannschaft reinschmeißen. Und das habe ich, glaube ich, ehrlich gesagt noch nie gemacht, diese Mannschaft so zu loben, aber ich muss einfach mal den FC Augsburg hier mal ganz oben anstellen. Man muss ja dazu sagen, aus den letzten drei Spielen einfach 9 Punkte geholt, gegen Bremen mit dem 1-0, gegen die Bayern das 1-0, das haben wir eh alle mitbekommen, und jetzt auf Schalke, gegen Schalke, logischerweise, dann in Unterzahl noch diesen Siegtreffer zu machen, nachdem man 2-0 geführt hat, 2 Kisten bekommen hat und sich dann schon denkt, oh, da ist die Moral doch eigentlich echt am Ende. Und wie gesagt, danach folgt die gelb-rote Karte. Und dann noch das 3-2 zu machen, um dann den 9. Punkt zu holen. Oder ja, die letzten 3 für die 9. Oh Gott, wie war das denn formuliert? ja, sagen wir es einfach so, 3 Punkte zu holen. Und dazu auch noch den einzigen Auswärtssieg des Spieltags. Das muss man auch dazu sagen. Ja, das ist geil und das ist einfach hart erarbeitet und ja, hat mich schwer beeindruckt. Deswegen hier auch noch im Maschinenraum.
Ja, also ist wirklich eine Maschinentruppe im Moment, kann man nicht anders sagen. Ist auch eigentlich echt so eine Truppe. Vor der Saison haben die Augsburger, glaube ich, auch einige wieder auf dem Zettel gehabt, was das Thema Abstieg angeht. Die ersten Spieltage waren jetzt auch nicht unbedingt so, dass man schon gesagt hätte, okay, die beweisen einem irgendwie das Gegenteil, ne? Also ich glaube, es war ein früher Sieg in der Saison gegen Leverkusen, die aber ja echt schwach gestartet und auch relativ schwach weitergemacht haben. Danach sah es dann eher nicht so rosig aus für Augsburg und jetzt sagst du es, 9 Punkte aus 3 Spielen. Mittlerweile sind sie, ich gucke hier gerade, Tabellen 10. Punkt gleich mit 8 und 9. Ja, absolut solide unterwegs, dafür, dass man dann, ich rechne kurz zurück, nach 5 Spieltagen erst 3 Punkte hatte. Ja. Von daher, also, und Stichwort Mentalität, Einstellung und so, wo wir ja schon einmal, ein, zweimal dran hängen geblieben sind im Maschinenraum heute, ist Augsburg echt im Moment ganz oben mit dabei. Dann natürlich sinnbildlich auch noch André Hahn, der Mentalitätsspieler Nummer 1 gefühlt, mit dem 3-2 am Wochenende, aber auch sonst, also Demirovic, auch Berisha tatsächlich, hat mich sehr damit ehrlich gesagt überrascht, dass das auch ein richtiger Arbeiter sein kann, so. Also, ja. Als guten Fußballer hatte ich ihn sowieso auf dem Schirm. Aber wenn ich den jetzt mal zum Beispiel dem Demirovic gegenüberstelle, hätte ich vor seinem Wechsel in die Bundesliga von Berisha schon gesagt, dass Demirovic dann eher der Malocher ist, aber gefühlt tut sich da im Moment keiner was in der Augsburger Truppe. Auch hinten mit einem Bauer, der dann erst einen schweren Stand hatte, jetzt gefühlt jedes Spiel gemacht hat, gegen die Bayern schon irgendwo bei 180, 90 Punkten gelandet ist, jetzt da auch wieder unglaublich einen abgerissen hat, der wird auch im Statistik-Snack später nochmal gementiont werden. Also wirklich scheint eine richtige Einheit geworden zu sein da in Augsburg. Ich glaube, Maaßen macht da echt sehr, 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 sehr solide Arbeit im Moment. Ja, kann man nur sich mehr oder weniger, also je nachdem, mit wem ihr es haltet, aber grundsätzlich neutral betrachtet, kann man sich echt nur freuen für die Augsburger.
Ja, kann man ahnen. Du hast ihn gerade schon erwähnt. Den Statistik-Snack, ich würde sagen, wir können den Maschinenraum, in dem es heute ziemlich gebrodelt hat, können wir mal getrost abschließen und rein in den Statistik-Snack gehen. Let's go!
Statistik-Snack.
So, dann willkommen beim Statistik-Snack heute. Normalerweise Jannis Statistik-Snack, ich übernehme das, wie Titi schon gesagt hat. Und da machen wir als allererstes beim Abwehrboss halt. Da auch nochmal vielleicht als Erklärung für alle, wir haben verschiedene Kategorien. Beim Abwehrboss beispielsweise fließen alle Aktionen mit ein, die wirklich direkte Abwehraktionen sind. Sind es geklärte Bälle, gewonnene Zweikämpfe, abgeblockte Schüsse, genau, und dergleichen. Da haben wir in dieser Woche ein Duo eines Vereins auf 1 und 2 mit Timo Hübers und Luca Kilian vom FC. 18 Aktionen hatten beide in dieser Kategorie. 77 Punkte hat Hübers damit gesammelt, 79 sogar Kilian. Ja, ist jetzt auf den ersten Blick nicht unbedingt verwunderlich, wenn man überlegt, ja okay, gegen Dortmund, gegen ein vermeintliches Top-Team, natürlich einige Aktionen defensiv gesammelt, dass trotzdem da irgendwie eine gesammelte Innenverteidigung komplett abräumt auf Position 1 und 2, hat man dann doch eher seltener. Ich glaube, insgesamt ging das Spiel, dass es an Köln ging, auf jeden Fall in Ordnung, kann man sich jetzt nicht großartig drüber beschweren aus Dortmunder Sicht. Trotzdem, was wir eigentlich immer hier an der Stelle sagen, gegen Top-Teams die Defensivakteure nicht irgendwie total abschreiben oder außen vor lassen. Auch ohne Sieg können es da oft mal zumindest solide Punkte werden, wenn einfach viel zu tun ist. Und da sind jetzt Hübers und Kilian natürlich, passen da genau ins Raster. Dann auf Rang 3 haben wir Bauer mit 16 Aktionen und 71 Punkten. Habe ich auch eben schon drüber gesprochen. Auch am Wochenende wieder einen super Job da gemacht. Das 3-2 mit Augsburg da auf Schalke gesichert. Und was ich vielleicht noch mit einem kleinen Learning dann im Anschluss versehen würde, wo du auch gerne mal einhaken kannst, Titi, wären ein Dicker mit 14 Aktionen und 64 Punkten auf Rang 5. Hasebe mit 15 Aktionen und 58 Punkten auf Rang 7. Bekanntlich gegen Union beim 2-0. Ich hatte mir auch mal die Stats so insgesamt angeguckt, es war jetzt nicht so, dass Union irgendwie krass feldüberlegen war, also die Ballbesitzanteile waren ungefähr gleich, sogar eher noch auf Frankfurter Seite im Heimspiel. Trotzdem, obwohl auch Union jetzt nicht irgendwie mega viele Torschüsse oder so hatte, schienen sie ja oft in der Gefahrenzone da sich zu bewegen, wenn die Innenverteidiger von Frankfurt viele Klärungsaktionen und dergleichen gesammelt haben. Würde ich jetzt vielleicht einfach mal draus ziehen, ich weiß nicht, ob das zu weit geht, dass die Upside bei Union, auch bei dem niedrigen Ballbesitz, den sie eigentlich so generell, der eigentlich generell charakteristisch für deren Spiel ist, dass da die Upside auf jeden Fall riesig ist und auch in den Spielen, wo man jetzt sagt, okay, am Wochenende, ich habe einige Stimmen gehört, die Union ein schweres Spiel gegen Frankfurt prophezeit haben und da gesagt haben, da klingelt es dann das erste Mal ein paar Mal öfter. Ist trotzdem die Upside gegeben, wenn es da ein, zwei Abschlüsse mehr werden, wo ein dicker Hasebe und Co. blocken oder irgendwie die Zweikämpfe auf letzter Linie gewinnen, dann kann das wahrscheinlich auch wieder ganz anders aussehen. Was meinst du, Titi?
Ja, ich glaube auch, wie du das gerade schon beschrieben hast, dass wenn du bei Union reinschaust, von dem Spielstil, den wir ja auch schon angekündigt haben, beziehungsweise als wir da mal einmal die Statistiken letzte Woche durchgegangen sind, wo wir auch gesagt haben, hey, Union immer mit Vorsicht zu genießen, weil ja, Tabellenführer, ja, auch verdient, aber die Spielanteile, die sind halt immer, ja, standen auch in der Statistik so ein bisschen ja, zur Debatte, weil eben, was du gerade gesagt hast, das ist immer, man lässt den Gegner eigentlich so ein bisschen spielen, schnelles Umschaltspiel, zack nach vorne, du hast einen schnellen Geraldo Becker, du hast einen Sibatschö, der technisch stark ist, die Bälle halten kann, auch mal zwei Spieler binden kann, um dann Becker wieder den Raum zu geben. Ihr wisst eh alle, ich glaube, nach den 9 Spieltagen hat jeder mal sich zumindest die Highlights bei Union angeschaut und hat dann ein klares Schema erkannt. Und ich glaube eben genau das, was du gesagt hast, das ist natürlich in einem Spiel, wo Frankfurt oder in dem Frankfurt zu Null spielt, enorm wichtig, weil du dadurch halt die Klärungsaktionen hast, aber also die sind halt in dem Sinne dann so wichtig, dass wenn Union zu den klaren Chancen kommt, dann werden sie nutzen, weil die sind so unglaublich effizient vor dem Tor. Aber wenn du sie so in Schacht hältst, dann sehe ich da auf jeden Fall auch die Punkte bei den Innenverteidigern der gegnerischen Teams. Ja, war das verständlich?
Absolut. In meinem Kopf hat das gerade Sinn gemacht. Ich glaube schon, der letzte Satz hat es dann nochmal auf den Punkt gebracht.
Ja, ich glaube einfach, dass die Art und Weise, wie Union spielt, den gegnerischen Innenverteidigern deswegen zugutekommen kann, weil es viele Erklärungssituationen geben wird, aber sie halt gleichzeitig so gut stehen müssen, dass Union nicht zu den klaren Abschlüssen kommt. Also ich glaube, dass diese Mischung aus zu Null gegen Union einem gegnerischen Innenverteidiger enorm in die Karten spielt, wie man es jetzt zum Beispiel bei Ndicka und auch Hasebe gesehen hat.
Ja, und ich hatte noch den Satz dazu mehr oder weniger mir im Kopf zurechtgelegt, wo du davor drüber gesprochen hast. Bei Union ist es halt trotzdem so, keine Feldüberlegenheit, jetzt auch nicht unbedingt irgendwie mega viele Abschlüsse oder krasse Vorteile gegenüber dem Gegner da, aber durch diese Spielweise, wo wir gerade gesagt haben, dass es den Gegnern krass in die Karten spielen kann, dass eben viele Aktionen auf der letzten Linie oder im letzten Drittel stattfinden, ist Union auch trotzdem immer gefährlich, egal wie die Stats aussehen. So,
ja.
Dann gehen wir auch im Prinzip schon fast in die nächste Statistik. Nur noch einmal gerade den Siebtplatzierten des Abwehrbosses wollte ich hier loswerden. Das wäre einmal noch Kusunu mit 12 Aktionen und 60 Punkten gegen die Bayern wieder am Wochenende. Einfach nur der Vollständigkeit halber bezüglich des Punktes, den ich eben bei Hübers und Kilian schon genannt hatte. Sind mehr oder weniger untergegangen gegen die Bayern, ziemlich chancenlos gewesen. Trotzdem auch hier wieder Verteidiger, viele Punkte gesammelt, viele Defensivaktionen. Macht dieses Bild so ein bisschen rund, was ich eben angefangen habe zu zeichnen hier. Und dann würden wir auch schon in die nächste Kategorie gehen. Und zwar wäre das der Dribbelkönig. Hier einfach nur der Wert ausgedribbelt, in Summe sozusagen gewertet. Und auch da bleibe ich beim Spiel Frankfurt gegen Union. Da haben wir nämlich auf Rang 1 Lindström mit 7 Aktionen 35 Punkten. Ja, Knauf hat 6 Gegner ausgedribbelt und 30 Punkte gesammelt. Muani ist mit 4 Aktionen und 20 Punkten dann auf Rang 5. Hier vielleicht auch wieder, ich weiß nicht, ob es dann so ein bisschen zu weit greift, wenn wir keine tieferen Stats sozusagen nochmal direkt hier zur Hand haben, aber auch da würde ich fast so weit gehen, wenn hier 3 Spieler mit dann insgesamt über 15 Aktionen sozusagen in der Kategorie landen, sind es zwar viele 1 gegen 1, die Union da verloren hat, sind es aber trotzdem auch viele 1 gegen 1, in die Union den Gegner bringt, was halt auch für dieses wenig Ballbesitz, schnelle Aktionen, den Gegner in die Zweikämpfe, in die riskanten Aktionen zwingen und so spricht. Also genau, mein Take daraus wäre einfach nur wieder gewesen, dass Union eigentlich gar nicht so viel falsch gemacht hat, sondern schon an dem Spiel festgehalten hat, dass man vorher gespielt hat und das auch in Frankfurt ganz gut auf den Rasen bekommen hat und da jetzt irgendwie kein krasser Bruch im Spiel oder so zu erkennen war. Am Ende sind es viele Punkte für die Frankfurter und einige Punkte, die bei Union dann sozusagen in Minuspunkten gemündet haben und auch die Teampunkte sahen dementsprechend echt nicht gut aus am Wochenende. Trotzdem stimmte der Ansatz an und für sich. Das Spielglück war vielleicht so ein bisschen auf der anderen Seite diese Woche, würde ich jetzt aber nicht überbewerten aus Unioner Sicht und die Truppe abschreiben. Genau, hast du da sonst noch einen anderen Take zu oder würdest du das so unterschreiben?
Das würde ich so unterschreiben.
Top. Und dann würde ich auch nur noch hier einmal Thuram und Ejuke mit jeweils 5 Aktionen und 25 Punkten auf der 3 zwischen den ganzen Frankfurtern anbringen. Und ansonsten haben wir in der Top 10 noch Namen wie Mané, Guerrero etc. Also da ist nicht viel Neues zu berichten. Und von daher gehen wir auch dann einfach direkt weiter in die nächste Kategorie.
Das Einzige, was ich da noch reinschmeißen würde, Entschuldigung, wenn ich dich noch mal das zweite Mal heute schon unterbreche, Mané halt deswegen spannend, weil er halt klar auf dem Flügel gespielt hat, ne? Also das sind dann vielleicht so ein paar dieser Rohpunkte, die man sich eben genau wieder erhofft hat. Ich meine, wir hatten da in dieser Saison schon öfters drüber geredet und halt auch viel spekuliert, dass man gesagt hat, ja, okay, wird er da außen noch mehr Rohpunkte sammeln? Ich würde sagen, ja. Man darf jetzt nicht vergessen, der hat jetzt noch ein Tor geschossen, deswegen ist da der grüne Balken sowieso drin, aber im Vergleich zu den Spielen, wo er in der Sturmspitze gespielt hat und kein Tor geschossen hat, wäre er da auch ohne das Tor deutlich besser weggekommen als in den anderen Spielen.
Ja, da würde ich vielleicht auch sogar nochmal ansetzen, weil, also ich meine, bei Liverpool hat er auch schon oft genug wirklich den Stürmer gegeben. Das war fast so eine 50-50-Verteilung, dass er Mittelstürmer oder Außenspieler gegeben hat in Liverpool letzte Saison. Dementsprechend ist es hier, glaube ich, kein Argument, dass man sagt, irgendwie die eine Position kann er spielen, die andere nicht. Trotzdem auch einfach mit Blick darauf, dass er ja schon wirklich einige Male unglücklich im Abseits stand dieses Jahr, kann ich mir gut vorstellen, dass es einfach durch dieses dynamischere Spiel, was bei Liverpool und in der Premier League generell stattfindet, wo du öfter mal wirklich mit dem Ball auf die Kette zugehst, wo du öfter die Aktion irgendwie eng am gegnerischen Verteidiger, aber in der Bewegung zum Tor und so hast, dass ihm das dann vielleicht eher entgegenkam, als dieses bei Bayern als Mittelstürmer die Bälle erwarten und für den quergelegten Ball bereit sein und so weiter. Dass ihm da das Stürmerspiel sozusagen in England ein bisschen besser gelegen hat und dass das vielleicht auch dazu führt, dass wenn er jetzt auf der Außenbahn, ich meine, die vielen 1-gegen-1-Aktionen, die zeigen es ja, dass er öfter mal wirklich mit Ball in den Zweikampf geht, den Gegner sozusagen mit seinem Tempo und mit den schnellen Bewegungen fordern kann, dass ihm das tatsächlich ein bisschen mehr entgegenkommt. Also würde ich genauso, wie du es gesagt hast, mitgehen.
Sehr gut.
Sehr gut, du sagst es. Dann gehen wir hier wieder ein Step weiter, landen in unserer Torhungrig-Kategorie. Und da auf der 1, ich habe vor dem Wochenende noch eine DM gelesen, die wir bekommen haben, wo jemand meinte, ich sag euch, am Wochenende wird Timo Werner MVP, straft alle Zweifler Lügen und ist wieder da. Zumindest in der Torhungrig-Kategorie landet Werner mit 6 Abschlüssen und 72 Punkten auf der 1, schnürt den Doppelpack, hat jetzt stand jetzt 332 Punkte eingesackt. Da stelle ich mir jetzt so ein bisschen die Frage, die ich dir dann gerne stellen würde. Ist Werner wirklich wieder da, beziehungsweise ist das so dass es der erste Schritt in die richtige Richtung ist, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden, aber welche Rolle spielt dabei vielleicht auch die Team-Performance und der Gegner mit Bochum am Wochenende bei einem 4-0 halt einfach?
Genau, also das ist, ich glaube, jedes Mal, wenn ich zu Werner gefragt wurde, bin ich schon jemand, der ihn schwer verteidigt, weil ich ihn immer noch für einen unfassbar guten Stürmer halte. Egal, ob es die Premier League war, egal, ob es die Bundesliga war. Und es war halt immer dieses Ding von den Memes, die es halt dann gab, wenn er halt mal wieder was versenzt hat und all sowas. Das war irgendwie auch so das Argument, was ich immer bei Lewandowski hatte, der ja auch, klar, mehr Tore geschossen hat, weil der einfach einen besseren Abschluss hat. Aber Lewandowski war auch ein Kandidat, der ganz oft Großchance vergeben drin hatte. Das lässt man sofort vergessen, wenn man halt eben trotzdem in dem Spiel halt trotzdem 2-3 Tore schießt. Aber nichtsdestotrotz ist Werner für mich deswegen die ähnliche Kategorie, weil das zwei Stürmer sind, die in diese Situation kommen, in die gar kein anderer reinkommen würde. Und bei Werner ist es vor allem das Tempo und der hat schon auch diesen Torriecher, dass der schon immer dann auch mal, weißt du, wenn jemand aufs Tor schießt, dass er trotzdem noch mal ein Stück nachgeht, weißt du, falls der Keeper den mal klatschen lässt oder da irgendwas abgefälscht wird oder ähnliches. Und deswegen ist es für mich ein Stürmer bzw. ein Spieler, der halt krass über seine Tore kommt, weil ich auch dabei auch der Meinung bin, dass er sie auf jeden Fall erzielen kann. Die Sache vor dem Spieltag war, nachdem wir in der PK gefragt wurden, ob man Werner jetzt halten soll oder nicht, habe ich gesagt, ich mache es, ich rate es, aber also ich würde es jetzt keinem in dem Sinne empfehlen, wenn man da steht und wenn man nach dem Rat gefragt wird, was das Vernünftigere sein sollte, weil ich mit der gleichen Argumentation gegangen bin wie mit Leverkusen, dass ich gesagt habe, es gibt gerade gar keinen Grund oder beziehungsweise gar keine Anhaltspunkte, das zu verteidigen, weil er jetzt schon echt lange für seinen Marktwert auch einfach nicht geliefert hat. Ich habe an ihn geglaubt, ja, das ist jetzt keine Beweihräucherung oder sowas, sondern es hätte auch einfach krass in die Hose gehen können. Hat jetzt geklappt, mit Vorsicht zu genießen, ja, weil Bochum, ja, weil gute Team-Performance, aber auch da nochmal, erst 3 Spiele unter Rose, einmal in die Scheiße gegriffen, das kann man jetzt mal so schön sagen, zweimal aber geil performt und deswegen denke ich mir so, was wiegt jetzt gerade krasser auf und er wird seine Tore weiterhin machen, da, also da gehe ich von aus und vielleicht ist das jetzt genau wieder dieser Knotenlöser gewesen, den er jetzt gebraucht hat. Der hat auch was liegen lassen am Wochenende, ne? Das darf man jetzt auch nicht vergessen, aber er hat zweimal getroffen. Zweite Tor war jetzt auch, glaube ich, nicht repräsentativ für eine Wahnsinnsleistung, weil den muss er halt auch machen, den hätte aber auch jeder andere, der auf dem Platz stand, hätte den auch gemacht, aber das erste Tor war geil und der wird weiterhin seine Chancen haben und ich glaube, er wird auf jeden Fall die Kickbase-Manager und Managerinnen belohnen. Okay, sehr langer geil. Monolog, es tut mir leid, aber...
Genauso soll es ja sein. Ich habe dich nach deiner Meinung gefragt und die lasse ich jetzt auch einfach genauso stehen, weil ich da gar nicht mehr viel zu sagen habe. Okay. Ich hoffe, die Werner-Besitzer da draußen haben gut zugehört und wir machen weiter mit Gregoritsch hier auf Rang 2, 5 Abschlüsse, 60 Punkte. Also, ich weiß nicht, ich glaube, es ist jede Woche irgendwie das Thema, das gesagt wird, ja, okay, jetzt ist Höhler bald wieder fit, könnte wieder starten, du hast internationale Rotation und. Freiburg performt einfach als Team im Moment gut. Wie lange bleiben die Punkte bei den Jungs da wirklich so stehen, wie es im Moment läuft? Und Gregoritsch hat ein ums andere Mal und genauso auch jetzt am Wochenende wieder gezeigt, dass der Typ einfach ein Top-Stürmer im Moment in der Bundesliga ist. Also selbst irgendwie das Tor von Chiré ist eigentlich auch zu 90% fällt der rein. In der Situation hat Gregoritsch mal Pech, sonst ist es noch eine Bude mehr. Insgesamt 5 Abschlüsse aufs Tor gesammelt da in einem recht knappen Spiel gegen Mainz. Also das ist, der passt wie die Faust aufs Auge aufs Freiburger Spiel. Ist, glaube ich, da absolut nicht zu vernachlässigen. Und auch wenn die Gefahr jetzt ein bisschen steigt, dass es weniger Minuten demnächst werden mit einem Höhler, der wieder am Start ist und so, das brauchen wir gar nicht irgendwie kleinreden. Das Risiko ist auf jeden Fall jetzt größer als noch vor 2-3 Wochen. Aber ich glaube, mit dem Gregoritsch hat man diese Saison auf jeden Fall bis jetzt noch nichts falsch gemacht und kann man auch weiterhin nichts falsch machen in der Form. Ansonsten in der Torhüter-Kategorie auch keine großen Ausreißer oder Dinge, die man jetzt irgendwie unbedingt hier raisen müsste, was vielleicht noch ganz interessant ist und mir ehrlich gesagt einfach viel gibt, weil der Mann mich letztes Jahr auch so glücklich gemacht hat, ist mal wieder Mavropanos hier mit diversen Stürmern gemeinsam mit 3 Abschlüssen und 30 Punkten. Verliert sogar das Spiel mit Stuttgart, macht trotzdem inklusive eines Tores fairerweise 227, aber wenn man jetzt mal sagen wir 120 ungefähr plus minus 10, 15 Punkte für sein Tor mit allem drum und dran berechnet, dann macht er da trotzdem knapp 100 Rohpunkte bei der Niederlage und das ist einfach wieder Wahnsinn, also der Mann ist wirklich jemand, du hast viele Spieler, wo du sagst, okay, spielen immer Startelf für Top-Teams, holen oft die Siege, holen dadurch immer ihre Punkte und dann hast du so 3, 4, 5 Spieler über die Liga verteilt, wo Mavropanos einer von ist, wo du sagen kannst, es ist wirklich egal, wie Stuttgart spielt, mit 80%iger Wahrscheinlichkeit performt der dir an seine 80, 90 Punkte mindestens und hat trotzdem immer mal wieder auch seine Ausreißer mit 150 plus. Da kannst du dich gefühlt immer drauf verlassen und wenn Stuttgart dann mal liefert und 2, 3 Spiele am Stück vielleicht mal gewinnt oder 6, 7 Punkte einsammelt, dann können wir uns, glaube ich, alle vorstellen, wie die Punkte aussehen. Deswegen hier nochmal eine kleine Lobeshymne auf den griechischen Gladiator. So, torhungrig sind wir mit durch. Titi, möchtest du noch was dazu sagen? Vielleicht nochmal einen Satz zu Mavropanos verlieren.
Nein, das ist super, wie du das gemacht hast. Du betonst den Namen auch viel besser, deswegen ist das alles super, wie es gelaufen ist.
Okay, geil. Dann kommen wir kurz zu Flankengott, wo wir gar nicht viel hier thematisieren müssen. Aaron Martin wieder mit 4 Flanken und 12 Punkten auf Rang 1. Hofmann genauso mit 4 und 12. Einige Akteure hier mit 3 erfolgreichen Flanken, Pavard, Ito, Malen, Schobo, die Hoffenheimer Zange, bestehend aus Angelino und Kadarzabek am Wochenende und Mohr von Schalke. Da vielleicht ganz kurz, ich habe mir mal nochmal gesondert dann die Dortmunder Teampunkte angeguckt, wo Malen und Adeyemi als Flügelzange mit 36 bzw. 39 Punkten rausgegangen sind. Ja, du verlierst das Spiel mit 3-2, ja, du zeigst keine gute, ja, ich sag mal, da ist Luft nach oben aus Dortmunder Sicht auf jeden Fall. Trotzdem mit 36 und 39 Punkten ist das schon arg wenig in meinen Augen, gerade wenn du auch jetzt bei Malen noch siehst, okay, irgendwie 3 angekommene Flanken, ein paar solche Punkte, die sich läppern, sollte man da eigentlich schon jenseits der 40 mindestens landen. Ein Modest hing wieder sehr in der Luft, wird mittlerweile viel mehr oder mehr und mehr auch öffentlich kritisiert. Es wird mehr und mehr danach geschrien, dass Moukoko jetzt mal seine Chance bekommt. Wie siehst du die ganze Thematik? Siehst du vielleicht, oder die Frage, die eigentlich aus dieser Statistik hervorgeht, war eher, wen siehst du in der Dreierkonstellation, die am Wochenende gestartet ist, wirklich auch weiterhin in der Startelf sicher in Dortmund?
Also für mich sind Malen und Adeyemi da gesetzt. Das sehe ich auf jeden Fall so. Man darf immer nicht vergessen, ich möchte immer wieder darauf hinweisen, auf den Stellenwert von Hazard unter jedem Trainer. Wir hatten das letztens auch irgendwann mal thematisiert und da stand am Wochenende auch direkt in der Startelf. Also den muss man eigentlich immer auf dem Zettel haben. Ist jetzt ein Spieler, den ich jetzt nicht zwingend gerne in meinem Kickbase-Team hätte, weil es dann einfach immer zu unvorhersehbar ist. Dadurch, dass Brandt jetzt aber auf der 10 agiert, durch die Verletzung von Reus, wird da, glaube ich, mal eine Stelle frei auf den Außen. Und wir hatten das ja vor dem Wochenende auch schon thematisiert. Vielleicht gehen wir da jetzt gleich noch genauer drauf ein, wenn wir dann zu unserem Hauptthema kommen. Aber für mich ist jetzt eigentlich Moukoko-Time. Also, es ist was Einzige, was mir jetzt so ein bisschen Angst gemacht hat, in Anführungsstrichen, ist, dass er jetzt am Wochenende nur 20 Minuten gespielt hat. Und ich bleibe aber eigentlich, was heißt eigentlich, ich bleibe bei der Meinung, die ich auch schon vor dem Wochenende hatte, dass wenn Modest gegen Köln, also meiner Meinung nach hat er gegen Köln gespielt, weil es halt eben dieser Ex-Verein-Bonus ist, und dass eigentlich eine zu große Klatsche gewesen wäre, wenn man ihn hätte nicht spielen lassen. Also er weiß selber, dass er nicht performt. Und dann zu sagen, er spielt gegen seinen Ex-Verein nicht, das wäre, glaube ich, zu hart gewesen. Jetzt hat er es wieder nicht genutzt. Und auf rein sportlicher Ebene ist Moukoko diese Saison der effizientere Spieler, auch unabhängig von den Toren. Und deswegen rein sportlich muss Moukoko eigentlich am nächsten Spieltag starten. Ich weiß dann immer nicht so ganz, was da so abgeht wegen dieser Vertragsverhandlung und hier und da und was da irgendwie politisch vielleicht so ein bisschen abgeht. Aber eigentlich muss Moukoko am nächsten Spieltag spielen, auch wenn es gegen die Bayern geht.
Ja, sehe ich ähnlich. Kommen wir auch gleich nochmal zu. Vielleicht hatte die kurze Spielzeit dann jetzt auch in letzter Konsequenz nochmal so ein bisschen mit dieser Modest in Köln-Nummer zu tun. Aber
ja, und auch, der kam auch angeschlagen von der U21. Also vielleicht hat das auch noch mit reingespielt. Aber
ja. Schnacken wir gleich auf jeden Fall nochmal drüber, aber ansonsten, wie gesagt, hier eigentlich keine großen News auf der Flankengott-Ebene und von daher kommen wir einmal zur Lufthoheit. Auch hier gehe ich einmal die Liste durch, Polter mit 11 gewonnenen Kopfballduellen, 33 Punkten, Gregoritsch auch hier wieder vorne bei 27 Punkte, Flick von Schalke mit 21 Punkten, trotzdem recht schwache Punkte insgesamt, war lange Zeit jemand, den man wirklich für sehr, sehr günstiges Geld als Starter schnappen konnte, ist jetzt mittlerweile auch irgendwo jenseits der 4-5 Millionen unterwegs und dafür, das ist dann ungefähr repräsentativ für die Punkte, die er macht, von daher kein großer Geheimtipp mehr in meinen Augen. Ansonsten haben wir hier Namen wie Tah, sogar Modest, Lienhardt, Kabak, Bauer, jeweils mit 6 gewonnenen Kopfballduellen und 18 Punkten, denke ich, nicht viel Neues. The Wall sieht ähnlich aus, Castells dieses Wochenende vorne mit 12 Aktionen, dahinter Radetzky mit 11 Aktionen, ohne ein, zwei Schnitzer wären das auch auf jeden Fall gegen die Bayern wieder sehr, sehr ordentliche Punkte für den Keeper geworden. Trapp und Schwebe dahinter mit 10 Aktionen, insgesamt denke ich auch nichts großartig Überraschendes. Passmaschine, wo wir gerade bei nichts Überraschendes sind, Kimmich mit 93 completed passes sozusagen in der gegnerischen Hälfte auf der 1, Orban auf der 2 mit 81 Punkten, Davis mit 66 Punkten auf 3, Guardiol 60 auf 4 und da habe ich dann, nachdem ich die ersten 4 mir angeguckt habe, gedacht, okay, guck dir mal einfach die Top 10 insgesamt an und tatsächlich sind in der Passmaschine in dieser Woche nur Leipziger und Bayern-Spieler auf den ersten 10 Rängen gewesen. Zu Guardiol, ich meine, wir waren eben beim Thema, okay, was oder wie sehr hat sozusagen das Matchup mit dem Spiel gegen Bochum reingespielt bei Leipzig, könnte man auch hier bei Guardiol wieder anführen, trotzdem hat der wieder einen deutlich sichereren Eindruck gemacht in meinen Augen, wie gesagt, hier mit 60 Pässen auch so ein bisschen das spielerische Element wieder reingebracht in Leipzig, was die Innenverteidiger angeht, auch wenn es wieder in der Viererkette war und nicht in der Fünferkette, die ihm ja sehr, sehr gut lag letztes Jahr. Können wir gleich auch drüber sprechen, wenn wir wieder zu unseren Top 4 kommen, aber grundsätzlich da glaube ich auch wieder ein Learning will ich es gar nicht mal mehr nennen, aber das verfestigt so ein bisschen den Eindruck, gerade wenn man Team-Upside sieht bei den großen Clubs und wirklich Feldüberlegenheit erwartet, dann kann man gerade auch bei spielenden Sechsern, nenne ich es mal, oder Innenverteidigern, die viel mit dem Spielaufbau zu tun haben, gerne mal auch mit ein, zwei Millionchen drüber hinlangen. Das lohnt sich in der Regel.
Ja.
Yes, wenn du da, hast du noch was zur Passmaschine? Sonst gehe ich direkt weiter.
Nee, gut, mach weiter.
Dann landen wir im Kreativzentrum als letzter Kategorie. Da ist Grifo mit 7 Aktionen und 65 Punkten auf der 1. Hat jetzt mittlerweile seit 3 Spielen keinen Scorer mehr gesammelt, trotzdem über 120 Punkte im Schnitt da gesammelt. Ist, glaube ich, einfach eine Bank. Können wir so stehen lassen. Er hatte seinen besten Saisonstart in seiner Karriere dieses Jahr, was Scorer anging. Da hatte ich dann so ein bisschen, als ich von der Statistik gehört hatte, mal so ein bisschen im Auge so ganz weit an der Seite, wie es da dann wohl aussehen würde, wenn Freiburg jetzt nicht performt. Jetzt waren es die letzten 3 Spiele. Ich glaube, nur noch ein Sieg, zweimal trotzdem unentschieden mitgenommen. Also auch da wieder keine Niederlage in den letzten Spielen. War jetzt aber auch nicht überragend. Er sammelt trotzdem 120 Punkte im Schnitt, ein bisschen drüber. Es brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden, dass der auf jeden Fall auch jemand ist, wo man echt mal ordentlich was drüber zahlen kann. Stindl mit 6 Aktionen und 60 Punkten auf der 2 scheint auch wieder sehr wichtig fürs Gladbacher Spiel zu sein nach der Rückkehr.
Ja, geil.
Füllkrug auf der 3 mit 45, brauchen wir auch nicht drüber reden, was der am Wochenende abgerissen hat. Auf der 4 mit jeweils 40 Punkten folgen dann Becker, Ljubicic, Ejuke und Drexler. Denke ich auch in die Richtung nichts Großes mehr, außer dass man vielleicht einen Stindl noch mehr, als man es jetzt sowieso schon wieder auf dem Schirm hatte, ins Auge fasst, scheint eine wichtige Rolle zu spielen. Und ich denke gerade mit der Entwicklung, dass ein Player jetzt wieder da ist, demnächst einen Stindl dann in meinen Augen wahrscheinlich wieder die 10 übernimmt, die im Moment ja so ein bisschen aushilfsweise besetzt wird und vakant ist im Gladbacher System, wo dann wahrscheinlich noch mehr sozusagen Second Assists oder letzte Bälle vor der Torchance irgendwie folgen werden von Stindl. Von daher auf jeden Fall wieder mehr Relevanz für Kickbase.
Sehe ich ganz genauso.
Sehr gut. Dann, nachdem wir recht ausführlich reingestartet sind, haben wir den Statistik-Snack Richtung Ende jetzt recht fix aufgearbeitet, sind damit auch durch und würden dann mal in unser Topic mit den Top 4 starten, würde ich sagen, oder?
Ja, finde ich auch. Ich finde es auch sehr, sehr spannend, weil ich finde, das ist jetzt, glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt, mal zu gucken, was so in der Bundesliga passiert ist. Ich persönlich habe ja immer schon sehr viel über die Form geredet, so, weil ich ein sehr emotionaler Manager bin und da dann immer ja gerne dann noch zu lange an den Leuten festhalte. Dieses Jahr hat sehr gut geklappt mit dem gerade genannten Lindström, mit einem Werner, wen hatten wir noch, mit einem Ritter, den man eigentlich schon längst hätte abgeben müssen, der dann irgendwann mit dem Doppelpack wieder zurückkam. Deswegen fahre ich damit eigentlich ganz gut, aber auch nur so dosiert, weil es gibt so manche Sachen, wo ich sage, nach 8 Spieltagen kann man jetzt mal sagen, okay, so verläuft die Saison gerade und das ist so der erste Schritt, wie es jetzt gerade ist. Aber man muss dazu jetzt natürlich sagen, wenn du die letzten Spieltage siehst, sowas wie Leipzig auf der 11, das kann es eigentlich nicht sein. Gladbach auf der 9, das kann es eigentlich auch nicht sein. Deswegen haben wir uns gedacht, wir gucken uns jetzt mal so die Top 4 an, weil wenn man sie vor der Saison predicted hätte, hätte man garantiert gesagt, ich glaube 95% der Leute hätten gesagt, Bayern auf der 1, Dortmund auf der 2, Leverkusen auf 3, vielleicht sogar auch Leipzig auf 3 und dass die sich das so ein bisschen teilen, sage ich jetzt mal. Ich sage jetzt einfach mal Leipzig 3, Leverkusen 4.
Ja, also hätten wahrscheinlich viele so unterschrieben. Ich habe auch viele vor der Saison gehört oder gelesen, viele Meinungen, die sogar Leipzig noch ein bisschen weiter oben erwartet haben, so als ärgsten Bayern-Konkurrenten dieses Jahr. Insgesamt können wir, glaube ich, festhalten, dass die ersten 8 Spiele nicht liefen, wie von vielen erwartet. Und von daher würde ich sagen, lass uns erstmal wirklich so die Real Top 4 so ein bisschen abklappern nacheinander, starten damit Union als Tabellenführer. Haben da eben schon drüber geschnackt, dass eigentlich das Unioner Spiel weiter genau das ist, mit dem die letzten Wochen wirklich erfolgreich waren, auch jetzt in Frankfurt, was so die Stats, die wir hier verpackt hatten, in unserem Statistik-Snack hergegeben haben. Am 8. Spieltag jetzt war man trotzdem punkttechnisch das drittschwächste Team nach Bochum und Gladbach. Sogar Leverkusen nach der Klatsche gegen Bayern hat besser gepunktet tatsächlich als Union. Sollte man dann also trotzdem auch unseren Take so ein bisschen mit Vorsicht genießen? Vielleicht ist dann die Frage, die sich da unweigerlich stellt. Das Programm der nächsten Wochen habe ich jetzt auch nochmal hier mitgenommen. Und zwar spielt man da gegen Stuttgart, Dortmund, Bochum und Gladbach, wo ich jetzt sagen würde, ist machbar, ja. Also ich meine, Stuttgart dieses Jahr noch nicht besonders stark. Dortmund wirklich, wirklich unbeständig wieder, nachdem man jetzt eigentlich wieder in der Situation war, wo man gesagt hat, boah, die Bayern lassen so viel liegen, da musst du doch jetzt einfach mal das Momentum packen als Dortmund und da irgendwie wirklich mal ein bisschen Polster rausspielen. Jetzt ist man, glaube ich, wieder punktgleich mit Bayern bei 15 Punkten, wenn ich mich nicht irre.
Ja.
Also auch da ist gefühlt für jeden im Moment was drin gegen Dortmund. Bochum, da hat jetzt der Trainereffekt irgendwie, der viel diskutierte, nicht so richtig gegriffen. Könnte man auch mal drüber schnacken, was man von denen jetzt die nächsten Wochen erwartet, aber ist, denke ich, auch jemand, wo man fast sagt, okay, musst du schlagen als Union im Moment in der Form. Gladbach, haben wir eben gesagt, kann eigentlich nicht sein, dass die auf 9 stehen. Tun sie faktisch, aber eigentlich von der Spielanlage her auch recht gut in die Saison gekommen. Also Union wäre, glaube ich, jemand, wo ich sagen würde, wenn man es jetzt auf den Punkt bringen will, ich würde nicht erwarten, dass sie total einbrechen die nächsten Spieltage, aber so alles, was jetzt irgendwie zwischen, sagen wir mal, 4 und 9 Punkten in den nächsten 3 Spielen liegt, würde mich jetzt nicht überraschen. Ich glaube nicht, dass da jetzt noch die Mega-Performances folgen. Ich glaube auch nicht, dass man davon ausgehen sollte, dass ein Becker zum Beispiel sein Pensum im Moment hält. Ja, der ist immer gefährlich. Ja, der passt perfekt in die Spielphilosophie von Union. Und ja, der wird auch weiterhin seine Buden und Assists sammeln. Trotzdem in meinen Augen nicht mehr in der Schlagzahl, wie er es zu Saisonbeginn jetzt getan hat. Union wäre für mich eine Mannschaft, wenn du Spieler von Union hast, wie beispielsweise einen Becker, die du jetzt vielleicht noch an den einen oder anderen, der total dran glaubt, für richtig Asche wegkriegen könntest, idealerweise natürlich im Tausch für andere Topspieler, dann würde ich da fast zu raten, durchschnittlich punktende Union-Spieler, da kann man weiterhin nichts mit falsch machen, ein Diogo Jaite, ein Baumgartl, der jetzt wiedergekommen ist, einige Kandidaten, die da auf jeden Fall ihre Punkte weiterhin machen werden, aber nach oben und nach unten erwarte ich jetzt nicht die Mega-Ausschläge in den nächsten Wochen.
Ja, ich glaube auch, dass Union zu Beginn der Saison so ziemlich über diese Bundesliga reingebrochen ist. So, das war einfach wie so ein Überfall fast schon, dafür, dass man gesagt hat, Wahnsinn, dass sie das jetzt so oft hintereinander geschafft haben, europäische Plätze dazu holen, eigentlich besser zu performen, als es ihnen immer zugetraut wurde. Also nach jeder Saison war es jedes Mal dann so, geile letzte Saison, aber diese Saison müssen sie mal gucken, so ungefähr. Also ich fand auch so diese Rotationsgeschichte war jetzt nicht so wild. Also ich habe jetzt nicht so das Gefühl, als würden sie jetzt enorm unter einer Mehrfachbelastung leiden oder ähnliches. Ich glaube, dass man, und vielleicht war das jetzt auch sinnbildlich mit Frankfurt, dass man sich halt jetzt so langsam auch auf Union einstellen kann. Also weißt du, dieses Spiel, was die hatten, das hast du an den ersten Spieltagen gar nicht so erwartet. Ne? Also es war jetzt auch nicht so, als hätten die jetzt einen komplett anderen Fußball gespielt, aber dass du sagst so, ja, dieses Überfallartige tatsächlich, da kann man sich halt jetzt so langsam einfach mal ein bisschen drauf einstellen. Und das müssen sie jetzt eigentlich zeigen, wie flexibel sie innerhalb ihrer Möglichkeiten das Spiel aufziehen können, dass man vielleicht nochmal sagt, na gut, wie können wir Dortmund überraschen? Weißt du, was ich meine? Also es geht ja immer darum, eigentlich den Gegenspieler nicht nur auf dem, also natürlich auf dem Platz, aber natürlich mit der Einstellung beziehungsweise mit der Herangehensweise auch auszuspielen. Ne? Also ja, deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch, ob sie die Möglichkeit haben, da so variabel zu sein. Unterschätzen, ich glaube, das hast du gerade perfekt zusammengefasst, unterschätzen würde ich sie auf gar keinen Fall und ich würde jetzt auch das Frankfurt-Spiel nicht zu hoch aufhängen, aber gleichzeitig denke ich mir, man kann sich jetzt auf Union einstellen, da sind jetzt noch ein paar Brocken dabei, aber ich glaube auch, was du gesagt hast, nach den nächsten 3-4 Spieltagen wird Union nicht mehr auf Platz 1 stehen.
Ja.
Hot Take.
Ich glaube, dabei können wir es dann bezüglich Union belassen und gehen dann weiter zu aktuellem Platz 2 Freiburg. Und dazu eben einen Satz gesagt, man hat nach jeder Saison so gesagt, boah, war geil, aber jetzt müssen sie mal gucken im nächsten Jahr. Und ich glaube, das ist auch bezeichnend so für die Freiburger letzten Jahre. Also da ja schon noch ein paar Jährchen länger, zwar noch nicht irgendwie auf Europa-Cup-Level irgendwie mehrere Jahre in Folge, aber auch Freiburg hat die letzten Jahre oft überrascht und gerade jetzt die letzten 1-2 echt einen ordentlichen Zahn nochmal zugelegt in der Streich-Ära jetzt, sage ich mal. Und auch da wurde vor der aktuellen Saison wieder gesagt, ja okay, jetzt müssen wir aber wirklich mal gucken mit internationalem Geschäft wieder, kann man sich trotzdem irgendwie in der oberen Tabellenhälfte, geschweige denn in den europäischen Rängen festsetzen. Und bei Freiburg habe ich irgendwie, also so diese Angst oder diese Vorsicht, die du gerade beschrieben hast, ist Union so flexibel, dass man auch mal das Spiel machen kann, einen Gegner sein Spiel wirklich komplett aufdrückt, darauf reagieren kann, wenn die Gegner sich wirklich auf die Schlüsselspieler von Union einstellen. Da habe ich das Gefühl, da ist Freiburg nochmal einen wahnsinnigen Schritt weiter. Erstens in dem Sinne, dass man sich vor der Saison mit den Transfers von einem Doan, von einem Chiré, der jetzt nach seinen Rückenproblemen auch wirklich in Fahrt kommt, von ein, zwei anderen Spielern noch, die gerade die Offensive da in der Breite optimal verstärkt haben. Also ich würde behaupten, so diese vier Offensivpositionen, da hast du jetzt mittlerweile, auch wenn Höhler wieder da ist, zwei Riegen in Freiburg, die du fast eine wie die andere stellen kannst, und es ist mehr oder weniger in Anführungsstrichen egal fürs Freiburger Spiel. Defensiv hat ein Sildilia sich jetzt auf absolut solides Bundesliga-Level gearbeitet. Du hast vielleicht am ehesten noch in der Innenverteidigung einen kleinen Engpass, wenn da mal was passieren sollte, aber ansonsten hast du echt zwei super solide Reihen, die du stellen kannst. Deswegen glaube ich auch da mit der Rotation, das wird, wie es bis jetzt auch war, kein Riesenthema demnächst werden. Ich glaube, Freiburg ist generell flexibler, was die Spielanlage angeht. Und deswegen würde ich auch sagen, Freiburg insgesamt in den Performances, die sie im Moment liefern, vielleicht ein bisschen sattelfester noch zu sehen als Union. Auch bei denen ist das nächste Programm mit Hertha, Bayern, Bremen und Schalke, natürlich mit Bayern als Brocken dazwischen, darf man fast nie mit sehr viel rechnen, aber ich denke gerade drumherum mit Hertha, Bremen und Schalke für Freiburg in der Form absolut machbare Gegner, und da wo ich eben gesagt habe, okay, mit Union oder bei Union würde ich mit einem in Anführungsstrichen Mittelklasse-Team in den nächsten 3-4 Spielen rechnen, würde ich sagen, Freiburg wird auf jeden Fall weiterhin seine Punkte sammeln, und da würde ich auch noch weiterhin an den Big Players festhalten.
Ja, sehe ich ganz genauso. Also das, was du auch gerade mit den Transfers gemeint hattest, wenn man einmal die Kaderliste sich anschaut von Freiburg, muss man schon sagen, geile Transfers und generell eine geile Mischung auch. Ne? Also ja. Dass du einen Petersen hast, der die Erfahrung da reinbringt und gar keine Faxen macht, da mal auf der Bank zu hocken. Das ist auch das, was man bei ihm ja so schätzt, sage ich jetzt mal. Gleichzeitig ein Gregoritsch, der kommt, wo wir auch schon davor gesagt haben, boah, das könnte wirklich ein Perfect Match sein. Dann eine Doppel-6 aus Höfler und Eggestein, also das macht ja auch nur noch Spaß. Sind wir ganz ehrlich, da hast du einmal die Erfahrung, eine Bank mit einem Höfler, ein Eggestein, dass wenn der mal ausgefallen ist, auch einen jungen Keitel, den ich auch super stark finde, ich glaube, dass der auch noch deutlich, deutlich besser wird, aber da mega Backup, dann hat man sich einen Schrei geholt, wo man sich auch dachte, ey, der hat eine geile Zweitligasaison gespielt, und genau, also weißt du, das ist genau das perfekte Puzzlestück für solche Mannschaften, beziehungsweise für so ein Gefilde, dass du sagst einfach, wir haben so eine solide und stabile Grundstruktur, dass du solchen Spielern so diesen Spaß ermöglichen kannst und genau auch diesen Schritt ermöglichen kannst, sich weiterzuentwickeln. Also weißt du, was ich meine? Das ist so, wenn das war ähnlich wie mit Jong, so hätte der jedes Mal um jeden Ball so ackern müssen und keine Ahnung was, dann hätte er auch nicht die Entwicklung hingelegt. So.
Ja,
sehe ich ähnlich. Und deswegen, auch mit Doan hast du da auch nochmal einen super spielstarken Außenspieler, über den ich mich krank gefreut habe. Dann hast du aber gleichzeitig noch einen Schade, auf den wir uns, glaube ich, alle auch noch freuen dürfen. Ja, deswegen, ihr merkt schon, ich finde, diese Mischung ist einfach mega, mega geil, und deswegen ist das für mich unter anderem wirklich einfach ein Grund, warum Freiburg da oben steht, und sehe sie da auch als gefestigter, als es zum Beispiel Union Berlin ist.
Ja, da gehe ich auch komplett so mit. Ich glaube, da haben wir für die beiden schon mal unsere Tendenzen festgelegt. An der 3 im Moment ist dann mit Bayern wieder die erste Truppe, die man vielleicht auch vor der Saison da in den Top 4 gesehen hätte oder die Allgemeinheit da gesehen hätte, sage ich mal. Ich glaube, da, ohne sich jetzt das Programm in den nächsten Wochen, also zu Bayern Dortmund gesondert, kommen wir dann vielleicht gleich nochmal, wenn wir Dortmund besprechen, würde ich sagen. Aber ab davon mal von dem expliziten Matchup und ab von den Begegnungen, die danach folgen, wäre mein Take zu Bayern einfach, dass sie jetzt anfangen werden zu marschieren, bin ich mir eigentlich sicher. Also ja, das haben wir auch Woche für Woche gesagt, wo es jetzt irgendwie 3-4 Unentschieden in Folge gesetzt hat. Mit einem Müller und einem Kimmich, die jetzt irgendwie mit Corona kurzfristig ausfallen, hast du wirklich Schlüsselspieler, die du ersetzen musst. Aber sind wir mal ehrlich, die letzten Wochen war man immer so unsicher, was die Bayern Offensive angeht, wer da vielleicht mal rausrotiert. Wir beide waren es, glaube ich, weiß nicht, ob wir beide oder Janni und ich es waren, die auch mal ins Spiel gegeben hatten, dass man vielleicht wirklich mal einen Müller rausrotieren lässt in der Bundesliga-Startelf und so. Das sind jetzt einfach die Situationen, da wird es jetzt halt dazu kommen. Trotzdem ist das jetzt, glaube ich, nichts, was irgendwie die Bayern-Startelf großartig schwächt. Auf der Kimmich-Position ist das dann nochmal eine andere Sache, aber auch da hatten wir einmal die Situation, dass Kimmich eine halbe Stunde vor Schluss, ich glaube, es war sogar gegen Union, rausgegangen ist. Man auf einmal gesehen hat, wie ein Sabitzer Punkte ohne Ende in der Kimmich-Rolle gesammelt hat. Also das ist zwar kein gleichwertiger Ersatz in meinen Augen, trotzdem kann man den Kimmich auch mehr oder weniger etatmäßig ersetzen im Bayern-System. Ich bin mir ja sicher, wie ich schon gesagt habe, dass Bayern die nächsten Wochen jetzt Maschinen wird. Wie ist deine Meinung dazu?
Ja, also ich dachte mir nach den ersten zwei Spieltagen, dachte ich mir, oh Gott, was, das wird so eine Invincible-Saison. Das dachte ich mir. Ja. Also klar, mit den ganzen Transfers, das hatten wir auch schon vor Wochen schon thematisiert, dass Dortmund da richtig, richtig gute Arbeit geleistet hat und dann verpflichtet Bayern halt mal mir nichts, dir nichts, einen Mané, einen De Ligt. Gut, Grafenberg, Masuari war davor schon klar, die hatten jetzt noch nicht so den großen Impact in dieser Saison, aber da dachte ich mir schon, wow, also was da jetzt alles rankam. Ich glaube, dass das jetzt gerade langsam anfängt, sich auch alles zu fügen. Ich bin immer nur deswegen noch so ein bisschen skeptisch, weil ich eher dieses Spiel, ich sehe Lewandowski noch nicht kompensiert. Also klar, Mané hat getroffen, auch Müller hat am Wochenende getroffen, aber wenn dem Müller da der Radetzky das Ding nicht auf dem Silbertablett serviert, war das jetzt, also immer noch eine geile Leistung, aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, so, ah ja, Müller da der klare Stürmer mit der, also weißt du, was ich meine? Das war jetzt noch nicht so das Spiel, was so klar darauf ausgerichtet war. Ja. Das ist auch grundsätzlich, glaube ich, schwierig. Ich würde mir eigentlich mal wünschen, finde es ein bisschen schade, dass Gnabry jetzt irgendwie so wenig zum Zug kommt, was ich mir nochmal wünschen würde, wäre nochmal diese 4-2-2-2-Geschichte, was sie zu Beginn der Saison gespielt hatten mit Mané und Gnabry vorne drin. Das habe ich auch damals schon gesagt gehabt. Also das ist für mich eine unfassbare Wucht, die man dann da vorne drin hat. Bei Gnabry muss man gerade schauen, da gibt es ja immer wieder so andere Stimmen, die halt sagen so, ja, er steckt gerade in einem Tief und keiner weiß so wirklich warum. Also es gibt eigentlich gar keine Gründe von Vereinsseite aus, dass sie sagen, man kann sich selber gerade nicht so gar nicht erklären. Stecken wir alle nicht drin, werden wir aber dann auch sehen. Gleichzeitig bin ich aber bei dir. Ich glaube, die werden da jetzt nochmal richtig anziehen, weil das ist so dieses typische Bayern-Ding und das ist ja auch, was die Spieler immer sagen und was die Verantwortlichen immer sagen. Wenn du bei Bayern spielst, hast du mit einem ganz, ganz anderen Druck umzugehen und den hatten sie jetzt gerade oder haben sie jetzt gerade. Ne? Also ein Glück, dass sie dann gegen Barcelona dann 2-0 sehr, sehr spektakulär gewonnen haben, also auch sehr, sehr deutlich dann gegen Ende. Das, glaube ich, hat nochmal kurz so die Stimmung gerettet, ja, weil kurz danach kam diese Augsburg-Pleite. Deswegen, das hat schon immer sehr, sehr gekriselt, aber das ist jetzt der Druck, dem du standhalten musst und das ist halt immer bei diesen Teams so, die liefern dann ab. Und gleichzeitig wäre ich immer noch so ein bisschen vorsichtig, weil ich mir denke, Leverkusen ist auf dem vorletzten Platz, zumindest jetzt, wo ich mir dachte, ja, gegen die 4-0 gewinnen, das war schon auch Pflicht, sage ich jetzt mal. Also weißt du, wenn ich jetzt gesagt hätte, letzte Saison Bayern gewinnt 4-0 gegen Leverkusen, ist das deutlich, deutlich mehr Hot Take, als das, wenn du jetzt nach der Leistung von Leverkusen dieser Saison 4-0 gewinnst, da denke ich mir, ja, das musst du auch machen. Das war ein Pflichtsieg, meiner Meinung nach.
Ja, sehe ich auch so. Trotzdem, so Leverkusener Kader, egal wie schlecht die spielen im Moment, muss man trotzdem auch immer irgendwie mit einbeziehen und das ist dann schon eine Demonstration irgendwo, finde ich, das Bayern-Spiel gewesen, Freitag. Aber ja.
Ja, und ich meine, die Kickbase-Gesamtpunkte spiegeln es ja auch wieder, ne? Also selbst mit Platz 3 nach 8 Spieltagen, die meisten Kickbase-Punkte, das ist schon auch repräsentativ stabil für das Spiel, genau. Und deswegen glaube ich, dass die Besitzer und Besitzerinnen von Bayern-Spielern sich eigentlich nur auf mehr freuen können, als sie es bis jetzt gesehen haben.
Ja. Gut. Also Bayern sehen wir auf jeden Fall auf dem Vormarsch. Die nächsten Wochen kommen wir dann jetzt einmal zu Platz 4, wo Dortmund sich aktuell noch, oder ja, ich weiß nicht, wie man es formulieren soll, ehrlich gesagt, wo Dortmund sich im Moment auf jeden Fall befindet. In meinen Augen, um es kurz zu machen, wir haben eben schon kurz über die Offensivreihe gesprochen, die alle irgendwie so mehr schlecht als recht performt haben am Wochenende. Über das Bayern-Spiel jetzt am Wochenende glaube ich, also ich weiß nicht, wie du das siehst, ich sehe das klar bei Bayern jetzt am Wochenende nach den Auftritten am vergangenen Wochenende, auch vor dem Hintergrund von diesem ja, klassischen Bayern-Ding, was du eben meintest, so jetzt ist da mal irgendwie, jetzt lief mal oder griff mal wieder ein Zahnrad ins andere, ins nächste und das wird, glaube ich, die nächsten Wochen sehr, sehr unangenehm für die kommenden Gegner. Bei Dortmund auf der anderen Seite, wie gesagt, ich sehe sie einfach als zu unbeständig wieder in den Performances. Du hast jetzt total viel Unruhe wieder dadurch, dass dieses Modest-Thema immer größer wird, dass in Moukoko ja auch irgendwie berechtigterweise immer mal wieder so ein bisschen andeutet, so ja, natürlich würde ich gerne spielen, aber der Trainer entscheidet sich anders und nach dem Motto, der Druck von Fans und Medien wird größer werden mit jedem Spiel, was du jetzt nicht lieferst, wo Köln jetzt definitiv eins von war. Ja, also ich sehe das Spiel jetzt am Wochenende auf jeden Fall bei Bayern. Danach folgen dann für Dortmund Union, Stuttgart und Frankfurt. Über Union haben wir eben gesprochen, wird ein hartes Stück Arbeit. Stuttgart, ja, noch nicht so richtig gut in der Saison. Schreibt man natürlich auch nie ab, sollte aber auf jeden Fall, ja, also da sollte der Anspruch auf jeden Fall ein Sieg auf Dortmunder Seite sein. Frankfurt wird dann auch wieder ein unangenehmes Ding sicherlich. Also Dortmunder Rohpunkte kann man, glaube ich, immer mit rechnen. Da ist Dortmund ja auf jeden Fall eines der Teams in der Liga, was durch die Spielanlage einfach, ob es jetzt einen Guerrero, einen Bellingham, die Innenverteidiger vor allem auch sind, da kann man, glaube ich, in jedem Spiel, jetzt vielleicht mal Bayern ausgeklammert, mit soliden Punkten rechnen. Aber da würde ich sogar vielleicht eher Freiburg die nächsten Wochen noch stärkere Team-Performances als Dortmund mit dem Programm und in der aktuellen Situation andichten.
Ja, ich bin ähnlicher Meinung. Also ich glaube, das ist ja auch so dieses Bauchgefühl, was man bei Dortmund hat, dass wenn man jetzt Dortmunder vom Wochenende aufstellt, also ich habe auch schon gemerkt, so wenn ich so Challenges und sowas aufstelle, ich habe dann gar nicht so viele Dortmunder drin, weil da irgendwo so ein bisschen dieses Vertrauen fehlt. Liegt aber auch, ja, was du auch schon gesagt hast, daran, dass sie einfach nicht konstant genug sind. Also du verlierst da dieses Spiel gegen Bremen, wo du es dir innerhalb der letzten gefühlt 20 Sekunden dir drei Tore reinjagen, das auch noch zu Hause, sehr demoralisierend. Dann holst du zwei Siege in Folge, dann gewinnst du in der Champions League, dann kriegst du von Leipzig einen auf den Deckel, dann spielst du ein unfassbar geiles Spiel gegen Manchester City, nimmst dann noch einen Derby-Sieg mit und verlierst dann so gegen Köln, wo ich mir auch dachte, so zusammen mit der tabellarischen Situation ärgert mich das, also als Dortmund-Sympathisant, aber gleichzeitig eigentlich neutralen Zuschauer, was die Bundesliga angeht, muss ich es jetzt einfach mal so sagen, es nervt mich bei Dortmund, dass sie das so oft nicht hinkriegen. Dann lassen die Bayern das liegen und dann kriegen sie es nicht hin und lassen da so krasse Punkte liegen. Und das ist immer das, wo ich mir auch immer denke, dann hat man es am Ende halt auch einfach nicht verdient. Also weißt du, wie viel mehr Vorlage wollen die Bayern geben? Als wie viele Punkte waren sie vor? 4, glaube ich, vor den Bayern
irgendwie so. Zwischenzeitlich? Also wenn du dir jetzt insgesamt anguckst, 8 Spiele, 15 Punkte, dann muss natürlich mehr drin sein, so als also mit den Ansprüchen von Dortmund, mit den Transfers vor der Saison, also brauchen wir nicht
mehr. Ja, und dass das dann auch dann nicht so rumkommt. Also ich meine, dass sowas wie gegen Bremen passiert, ey, das war historisch, ne? Und das ist dann scheiße und das ist dann halt so. Aber zu führen gegen Köln, mit einem 1-0 in die Halbzeit zu gehen und sich das dann nochmal komplett nehmen zu lassen und auch noch drei Dinger sich da einzufangen, da denke ich mir so, oh, da muss doch irgendwie mal doch so ein Ruck durchgehen, dass du, was du gerade gesagt hast, ey, wir haben so geile Transfers getätigt, wir wollen seit Jahren die Bayern angreifen, jetzt lassen die Deppen auch noch was liegen, jetzt müssen wir Köln, ich will das Haaland-Gen haben und sagen, ich versuche die so krass wie möglich hier aus dem Stadion zu schießen und das passiert halt nicht.
Ja, also sehe ich alles genauso. Ich glaube, wir sind uns einig, dass in Dortmund im Moment irgendwie so ein bisschen die Inkonstanz reagiert, wollte ich schon sagen. Vielleicht wird ein bisschen zu viel reagiert statt agiert in Dortmund, das zu retten, den Versprecher. Aber ich weiß nicht, vielleicht war es sogar, ich weiß nicht, ich glaube, ich bleibe sogar dabei zu sagen, ich traue Freiburg mit dem Programm die nächsten Wochen echt sogar mehr zu als Dortmund. Ist natürlich dann wieder einer der Hot Takes, wo wir eben schon dabei waren. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen bezeichnend dann dafür, dass wir wirklich mittlerweile, du hast gesagt, auch mit deinen Challenge-Picks und so, man ist sich einfach nicht mehr sicher, was man bei Dortmund bekommt. Total gegnerabhängig kann man das alles auch nicht irgendwie entscheiden, weil teilweise sind dann solche Performances wie, weiß nicht, also ich kann dir versprechen, in der Bundesliga bei dem Spiel gegen City hätte die Viererkette von Dortmund da irgendwas jenseits der 600 Punkte gesammelt wahrscheinlich. Dann hast du solche Spiele gegen Köln, wo du jetzt komplett, wo es komplett nach hinten losgeht, wenn du wahrscheinlich die Viererkette von Dortmund gestellt hättest. Von daher alles sehr schwierig und hinzu kommt, also du hast zum Beispiel gerade gesagt, Malen Adeyemi siehst du weiterhin absolut gesetzt. Sehe ich zum Beispiel gar nicht mehr so, ehrlich gesagt. Also so, beispielsweise einen Hazard, auch wenn der eigentlich gefühlt wenig Rolle spielt dieses Jahr, wo du aber auch gesagt hast, ja, irgendwie unter jedem Trainer hat er einen gewissen Stand, kann man auch einfach mal reinwerfen. Gerade wenn man, wie gesagt, jetzt gegen Köln so, ja, einen Malen war auch bemüht, der hat auch zwei gute Möglichkeiten in der ersten Halbzeit, da muss dann halt auch eigentlich einer von sitzen. Danach ist er gefühlt unsichtbar geworden irgendwann. Weiß ich nicht. Also ist es von zu vielen Leuten da im Moment echt nicht viel und gerade was so dieses Dortmunder Aufstellen-Thema angeht, hat man, glaube ich, im Moment relativ wenig Sicherheiten noch, gerade was die Offensivposition in Dortmund angeht. Deswegen wäre ich da ein bisschen vorsichtiger, gerade wenn man nicht so Dortmund in der Verfassung vor sich jetzt hat, dass man sagt, okay, du schmeißt einen Malen rein, selbst wenn er von der Bank kommt, dann können das 150 locker werden. Ja. So ist es halt im Moment nicht. Man kann nicht mehr uneingeschränkt irgendwie sagen, okay, Dortmunder stellst du im Moment. Schließt, glaube ich, ganz gut ab zu Dortmund. Und dann würde ich einmal, ich meine, jetzt haben wir die realen Top 4 durch. Zwei der wahrscheinlich vor der Saison da erwarteten Top 4 hatten wir jetzt dabei mit Bayern und Dortmund. Lass uns dann nochmal kurz über Leverkusen und Leipzig reden. Also ja, zu Leverkusen ja. vielleicht wird das ein bisschen kürzer auch zu Leverkusen, weil da haben wir auch lange drüber gesprochen, ja, geile Spielanlage und die müssen jetzt kommen. Jetzt haben wir 8 Spieltage durch, das ist jetzt schon ein ordentliches Brett, was du da bohren musst, um irgendwie wieder in die Spur zu kommen in Leverkusen. Gegen Bayern in meinen Augen absolut ohne Chance am Freitag, also nach den ersten 20, ja. 25 Minuten habe ich echt gedacht, Hilfe, das gibt jetzt 6, 7, 8 Stück, wenn die so weitermachen. So ein bisschen gefangen hat man sich dann, da glaube ich aber auch ehrlich gesagt, also da hat Bayern dann auch irgendwann einfach einen Gang zurückgeschaltet, Kontrolle übernommen und ist gut sein lassen, so nach dem Motto, ja. Ganz, ganz böse gesagt. Demnächst werden jetzt folgen, Schalke ist, denke ich, noch ein Spiel, wenn man jetzt sagt, okay, man will weiterhin auf die Leverkusener setzen und will es weiterhin probieren, dann kann man das Spiel vielleicht noch abwarten, weil das halt auch einfach ein Matchup ist, wo man sagen kann, okay, wenn der Knoten platzt, dann können das auch mal richtig dicke Punkte für Leverkusen werden. Aber danach mit Frankfurt total unangenehm, Wolfsburg auch eine Wundertüte dieses Jahr, aber mittlerweile sich so ein bisschen gefangen, ja, jetzt am Wochenende kriegen sie wieder 2 Buden, aber davor hatte man so ein bisschen das Gefühl eigentlich, jetzt nicht unbedingt, dass spielerisch das Kovac-System total greift, aber dass man so ein bisschen sattelfester defensiv steht, dass da ein bisschen mehr Routine reinkommt, wäre ich mir jetzt auch nicht total sicher, dass da richtig viel geht für Leverkusen. Dann folgt Leipzig, also das Programm wird zunehmend härter die nächsten Wochen in meinen Augen. Schalke kann man abwarten, wenn man möchte, aber ansonsten würde ich echt sagen, so die Schicks und Diabies und so, wenn man da jetzt vielleicht an andere Spieler kommt, wo man einen totalen Aufwärtstrend sieht über die nächsten Wochen, könnte man tatsächlich überlegen, da jetzt den Schritt mal zu gehen. Also über die Länderspielpause wird man da auch wieder einiges eingebüßt haben bei den dicken Fischen, aber irgendwann musst du halt mal die Reißleine ziehen, ne?
Ja. Ja, sehe ich ganz genauso. Man muss das dann aber auch das Kind beim Namen nennen, mit der Offensive, die man da hat, also mit einem Schick, Diaby, einem Frimpong, den man ja inzwischen da vorne ja schon wirklich einfach nennen muss, dann ein Kellen Hudson-Odoi, der zwischendrin noch mit dazu kam, ein Asmoon, der auch wirklich ein super Kicker ist. Habe ich jemanden vergessen? Nee, ich glaube nicht. Nee, wenn du die Leute da vorne drin hast und dann nur 9 Tore schießt, denke ich mir schon so, why? Ja. Eine Tordifferenz von -7 nach 8 Spieltagen. Also, ja, also ich muss mich ja dann auch muss das auch fairerweise sagen, ne? Also vor der Saison habe ich gesagt, Leverkusen wird Vizemeister. So, also ich glaube, heute sind viele, viele Geständnisse dabei. Da auch nochmal ein kurzer Querschläger mal mittendrin, da muss ich mich auch mal kurz verteidigen. Liebe Grüße an alle an dieser Stelle, die am Freitag in der PK mir im Twitch-Chat nicht nur, ja, vielleicht so ein bisschen sogar schon den Mittelfinger gezeigt haben. Da war auf jeden Fall große Aufruhr, als ich gesagt habe, dass Kampel in der Startelf stehen wird gegen Leipzig. Da habe ich ganz, 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 ganz viel Shit kassiert und habe mich dann ins Fäustchen gelacht, als er dann am Samstag in der Startaufstellung stand. Deswegen liebe Grüße an euch. Gleichzeitig hatte ich aber auch vor der Saison gesagt, dass Leverkusen Vizemeister wird. Das werden sie garantiert nicht mehr. Und ja, da ist nichts zu erkennen, wo ich jetzt sag, was du jetzt auch gesagt hast, so da kam einfach nichts, da war keine Spielidee dabei. Auch die Einwechslungen, da hatte ich auch so das Gefühl, ja, wir schmeißen jetzt einfach noch ein paar Offensivleute mit rein. Adli kriegt halt so seine Minuten, wo ich mir auch denke, boah, wie undankbar bei dem Spielstand da reinzukommen. Und du siehst ja auch, wie demoralisiert diese ganze Truppe ist, ne? Also ich denke da an diese eine Szene, wo Asmun dann nochmal vom Tor an den Ball kommt. Und den aber dann doch mal querlegen will zu Adli und dann das so ein halbgarer Ball dann wird, wo Adli nicht mehr drankommt, beide kacken sich an. Das ist so, oh, Leute, ich bin mal gespannt, wie das werden wird, wenn dann Wirtz zurückkehrt. Ich glaube, das wird schon noch seine Zeit dauern, dass der da fest integriert sein wird. Ich glaube, es ist ein Spieler, auf den man auf jeden Fall zählen kann, trotz seines jungen Alters, der hatte ja Leverkusen immer schon getragen, wenn er gespielt hat. Deswegen mal gucken, was der für einen Impact hat. Aber da auch, es sind keine Sachen, auf die ich jetzt mehr spekulieren würde. Auch auf so einen Rausschmiss von Seoane. Es sind alles Sachen, mit denen würde ich gerade gar nicht gehen. Also wenn mich da noch Spieler hätte und eine Option hätte, die finanziell Sinn macht, dann würde ich die jetzt sofort alle abgeben.
Ja, unterschreibe ich so. Und dann haben wir Leverkusen abgefrühstückt. Und ich würde sagen, lass noch mal kurz über Leipzig sprechen. Da, also auch von mir jetzt hoffentlich relativ kurz gehalten, in meinen Augen, also ja, die letzten Wochen war dann immer so Dortmund krank, also gegen Dortmund krank performt, von Gladbach eine absolute Reise gekriegt, Champions League auch irgendwie alles ein Auf und Ab, jetzt habe ich trotzdem oder hat man, glaube ich, insgesamt trotzdem so ein bisschen das Gefühl, dass Leipzig echt in Fahrt kommt, denn Kunku, ja, verschießt am Wochenende einen Elfer, klar, und macht auch einen Elfer, was dann auch nochmal Impact auf die Punkte hat, der nicht so richtig repräsentativ fürs Spiel ist. Aber trotzdem hatte man bei dem wieder das Gefühl, dass er das Spiel viel mehr gelenkt hat, viel mehr in der Hand hatte, die Offensivaktion. Einen Szoboszlai, der wieder eine absolut tragende Rolle die letzten Wochen einnimmt, jetzt am Wochenende ohne Scorer trotzdem gut gepunktet. Letzte Woche bei einer Niederlage oder vor zwei Wochen bei einer Niederlage trotzdem auch schon solide, knappe 100 Punkte, glaube ich, gesammelt wieder. Davor die Woche sowieso Gala-Performance gehabt. Einen Werner haben wir eben drüber gesprochen, der jetzt absolut performt hat am Wochenende. Einen Guardiol, der wieder deutlich sicherer wirkte. Also ich in meinen Augen, wie gesagt, kommt Leipzig im Moment so ein bisschen in Fahrt. Jetzt demnächst stehen Mainz, Hertha, Augsburg und dann Leverkusen auf dem Programm. Glaube ich, von den kommenden vier Spielen, die wir hier thematisiert hatten, so das, wo man sagt, okay, das wäre am annehmbarsten. Und ich würde fast sagen, neben den Bayern sollte man auf jeden Fall die Leipziger für die nächsten Wochen im Blick haben, noch am ehesten.
Ja, sehe ich ganz genauso. Also muss man eben sagen, es gab ja diesen wunderbaren Fehlgriff von Leipzig in der Liga. Aber dafür gab es zwei Performances gegen Dortmund oder jetzt halt, na klar, gegen Bochum. Aber das ist trotzdem was sollen sie machen? Ne? Sollen sie sagen, wir spielen jetzt gegen Bochum schlechter, weil das jetzt jeder erwartet hätte, dass wir die weghauen? Nein, das nicht. Aber ich sehe Leipzig auch als ganz, ganz heißes Eisen für die nächsten Spieltage. Und vielleicht ja ein bisschen attraktiver für die Mitstreiter und ähnliches, dass sie sagen, boah, Leipzig auf der Elf, vielleicht werde ich da mal ein paar Spieler los, vielleicht kann man die da auch nochmal abluchsen. Gerade wenn ich mir jetzt so anschaue, Hoffenheim, die irgendwo immer ganz gut performt haben, aber auch mir irgendwie also nicht konstant genug sind. Also da zum Beispiel würde ich so manche Swaps zwischen Hoffenheim und Leipzig-Spielern würde ich zum Beispiel eingehen.
Ja, also unterschreibe ich komplett so. Für mich, wie gesagt, Leipzig eines der vermeintlichen Top-Teams mit der größten Upside die nächsten Wochen. Und ich glaube, damit können wir dann auch das Topic schließen. Ich glaube, unsere angenommenen Tendenzen für die nächsten Wochen sind soweit klar für die, ich glaube, sechs Teams müssen es jetzt gewesen sein. Bei dem einen oder anderen rechnen wir so ein bisschen mit, wie sagt man das nochmal, rechnen wir damit, dass sich der Wind ein bisschen dreht. Bei anderen eher nicht. Genau, und ich würde sagen, dann können wir hier, wo wir eben auch Bayern thematisiert hatten und das Bayern-Corona-Thema kurz angeschnitten hatten, einmal in den Einkaufswagen switchen.
Sehr, sehr gerne. Lass das machen. Im Intro hören wir, es ist Jannis Einkaufswagen, aber wie vorhin schon erwähnt, wunderbar kuratiert und vorgetragen heute von Bench. Gehen wir rein.
Jannis Einkaufswagen.
So, Titi sagt's, ich übernehme heute hier an der Stelle, habe gerade schon angeteasert, Bayern-Corona-Thema. Im Prinzip mehr oder weniger direkt am Anschluss an den Spieltag oder noch am Spieltag, im Anschluss ans Bayern-Spiel, War wieder groß in den Medien zu vernehmen, dass Thomas Müller und Jo Kimmich positiv getestet wurden auf Corona. Dementsprechend würde ich jetzt mal behaupten, kommende Woche wird auf jeden Fall eher kritisch, was die Einsätze der beiden anbelangt. Und da würde ich jetzt einfach mal so diese ganze Achse im Zentrum reinwerfen. Also ich glaube, wir können damit rechnen, dass zwei Akteure von Gravenberg, Sabitzer und Goretzka das Zentrum bilden werden. Und ich finde, es ist sogar nochmal eine etwas andere Diskussion als die, die man die letzten Wochen geführt hat, weil da immer die Frage war, okay, wer gibt den Part neben dem Kimmich? Und dann war auch trotzdem irgendwie mit diesem Halbsatz schon klar, okay, egal wer diese Position ausfüllt, ist, was die Spielanteile, was die ganzen Spielaufbaugeschichten, was die Pässe im letzten Drittel und so angeht, trotzdem noch auf jeden Fall hinter einem Kimmich angestellt und wird da nicht die Unsummen machen, natürlich trotzdem immer die gewohnten Bayern-Punkte einheimsen, deswegen war es dann auf jeden Fall immer eine relevante Personalie. Dadurch, dass aber jetzt ja irgendwer das auch übernehmen muss, was Kimmich da ansonsten fabriziert und irgendwer in meinen Augen auch übernehmen wird, zwar nicht in genau demselben Ausmaß, aber wir haben eben beispielsweise die Sabitzer halbe Stunde gegen Union angesprochen, man merkt es auf jeden Fall, wenn jemand diese Position übernimmt und nicht den tieferen Part gibt. Ist jetzt so ein bisschen die Frage, wen empfehlen wir da? Ich würde tatsächlich sagen, wenn ihr die Möglichkeit habt, egal welcher von den drei, dann sagt den ein, weil ja, wir haben jetzt auch wieder Champions League unter der Woche. Es wird wieder ein Thema werden, es wird zumindest auch viel spekuliert werden, wer dann am Wochenende startet, wer startet vielleicht am Dienstag bzw. Mittwoch und fällt dann fürs Wochenende eher raus, wenn er 90 Minuten geht und. Allein dadurch werden sich die Marktwerte in die in Richtung oben entwickeln und von daher, wenn ihr den besseren Pick habt und am Wochenende dann sozusagen einen Starter eingepackt habt, dann werden es, glaube ich, dicke Punkte, auch wenn es gegen Dortmund geht. Wir haben es eben schon thematisiert, wir sehen das Spiel. Also ich glaube, du hast noch gar keine Antwort gegeben, Titi, aber ich glaube, ich spreche für dich mit, wenn wir sagen, wir sehen das Spiel bei Bayern und da auch ordentliche Teampunkte. Von daher Gravenberg, Sabitzer, Goretzka einpacken. Ich denke mal, Goretzka sollte jetzt mehr oder weniger für diesen offensiveren Sechser-Part vielleicht sogar gesetzt sein? Oder wie siehst du das? Also jetzt hat er wieder die Pause bekommen sozusagen. War, glaube ich, auch schon wieder ein bisschen so mit Blick auf die Champions League. Trotzdem ist er eigentlich schon eher der... Ja, ich habe jetzt eben... Jetzt muss ich mal mich einmal sortieren. Eben habe ich davon gesprochen, dass einer den tieferen hinter Kimmich gibt. Goretzka natürlich immer dafür bekannt, dass er oft damit in die Spitze sticht in den Angriffsbewegungen. Den würde ich schon am ehesten da auf jeden Fall sehen und dann so ein bisschen den Taktgeber eher in Gravenberg oder Sabitzer. Wie siehst du das?
Ja, sehe ich auch so. Ich glaube, dass man gerade mit der Situation, in der sich Bayern aktuell befindet, dass man auch einfach die Spiele gewinnen muss. Werden wir immer einen von Kimmich oder Goretzka sehen, natürlich, wenn Kimmich jetzt nicht verletzt ist oder es vielleicht sogar auch mal eine Schonung geben sollte. Wie gesagt, das haben wir jetzt schon über die letzten Jahre gesagt, das muss erstmal einen Trainer geben, der sich das traut, einen Kimmich auf die Bank zu setzen, so ehrgeizig wie der ist, fairerweise auch so fit wie er ist. Deswegen ja, glaube ich, dass Goretzka am Wochenende auf jeden Fall starten wird. Man muss es natürlich auch gucken, wie es in der Champions League verhält. Da will man natürlich auch nicht patzen. Und wenn dann Goretzka 90 Minuten macht, weiß ich jetzt nicht, ob er dann dieses Pensum sofort auch wieder am Wochenende spielen werden kann. Aber auch da, das haben wir bei Bayern und auch bei Nagelsmann ja auch oft gesehen, dass man dann einmal für eine Halbzeit reinschmeißt. Also dass man vielleicht sagt, man startet mit Goretzka, Sabitzer und wechselt dann quasi zur Halbzeit einen Gravenberg ein.
Ja. Absolut möglich und ich meine, du sagst es auch gerade wieder, man muss fast spekulieren, wer dann in der Champions League startet und vielleicht am Wochenende eher nicht. Ich glaube, Quintessenz vom Ganzen sollte sein, egal wen von den dreien, versucht ihn euch einzupacken. Es wird sich mindestens im Marktwert, wenn nicht in den Punkten am Wochenende oder vielleicht auch in den nächsten 2-3 Wochen, je nachdem wie der Verlauf bei Kimmich ist, toi 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 an der Stelle, dass wir da nicht mehr drüber reden müssen die nächsten Wochen. Wird sich das auf jeden Fall positiv auf euer Konto oder die Punkte auswirken. Ansonsten machen wir oder halten wir den Einkaufswagen diese Woche relativ kurz. Ich schmeiß mal so ein paar Namen rein. Leider muss ich Sepp Vandenberg nach der Verletzung reinwerfen, wo auf jeden Fall in einem Kaminski, in einem Greimel, wie auch immer sich das jetzt über die Woche zeigen wird, einen Ersatz in Anführungsstrichen her muss und starten wird. Also da auf jeden Fall mal die Innenverteidigung des FC Schalke, würde ich sagen, ja, im Auge behalten. Ansonsten haben Kolumuani und Berisha am Wochenende gelb-rot gesehen. Auch da wird es auf jeden Fall Änderungen in der Startelf geben. Bei Frankfurt würde ich dann so als 1:1-Ersatz direkt mal Boré reinwerfen. Ich glaube, insgesamt hat man so an den Einsatzzeiten in dieser Saison bisher gesehen, dass Boré schon ein bisschen die Nase vorne hat gegenüber Alario. Kolumuani fällt logischerweise dann jetzt aus. Mit einem Neuner werden sie in meinen Augen auf jeden Fall spielen, mit einem klassischen. Also da würde ich zu Boré auf jeden Fall raten diese Woche. Bei Berisha ist dann so die Frage, gut, jetzt haben sie in 3 Spielen 9 Punkte gesammelt. Was traut man den Augsburgern über die nächsten Wochen noch zu, wenn man denen weiterhin eine Aufrechterhaltung dieses Laufs sozusagen zumutet, dann da auf jeden Fall auch mal gucken, dass ihr euch Alternativen zu Berisha einpackt, ob vielleicht ein Hahn irgendwie vorne reingeht, ein Vargas wieder zur Option wird, ob ein Niederlechner vielleicht eine noch tragendere Rolle wieder einnimmt, was die Startelf und auch das Spiel von Augsburg angeht, das solltet ihr dann für euch entscheiden, aber da auf jeden Fall mal die Offensivgarde in Blick nehmen. Ansonsten Uth und Höhler, die über die Länderspielpause schon immer Thema waren, dadurch, dass sie jetzt langsam wieder fit sind. Uth hat jetzt sein Kader-Comeback gegeben, bei Höhler war es ja sowieso schon länger Thema mit eventuell mal wieder Spielzeit langsam. Die beiden werden auf jeden Fall demnächst wieder ihre Minuten kriegen. Die beiden sind auf jeden Fall Spieler, die Rohpunkte liefern können, das haben wir letzte Saison zuhauf gesehen. Solltet ihr auf jeden Fall wieder auf dem Zettel haben. Und wen ich dann zum Schluss noch reinwerfen würde, auch wenn wir gerade echt den Leverkusen dann nicht unbedingt viel für die nächsten Wochen zugetraut haben, einen Amin Adli, der jetzt am Wochenende gekommen ist, du hast es schon gesagt, so, man hatte eher das Gefühl, ja, man gibt jetzt so ein paar Offensivleuten noch irgendwie die Chance, trotzdem hat er halt am Wochenende wieder seine ersten Minuten bekommen, jetzt nach 2 Verletzungsgeschichten diese Saison schon. Ist im Moment bei 3,7 Millionen Markwert ungefähr. Das ist, glaube ich, ein Preis, wo man gerade jetzt am Wochenende gegen Schalke nochmal sagen kann, okay, let's risk it, mal gucken, was dabei rumkommt. Genau, deswegen Adli würde ich auch nochmal reinwerfen, gerade jetzt, wo man auch sagen muss, okay, Leverkusener Startelf nach so einer Performance gegen Bayern, irgendwas musst du halt gefühlt wieder machen. Deswegen, ja. Und da ist Adli, glaube ich, eine der Personalien, die da ganz, ganz oben auf der Liste steht.
Ja. Super. Ja, vor allem ansonsten von dem Preis, ne? Also sonst wäre das jetzt so ein bisschen, wie soll man sagen, unkonstant von unserer Argumentation.
Ja, ja.
Inkonstant sollen wir sagen. wo wir noch letztens drauf hingewiesen.
Ja.
Ich glaube, wir waren ein paar Mal unkonstant gesagt. Ich dachte lange Zeit, dass man sogar beides sagen kann, aber dem ist nicht so. Man lernt halt immer wieder was.
Und machst es besser.
Genau. Dass wenn wir jetzt sagen würden, hey, Finger weg von den Leverkusenern, aber man muss halt dazu sagen, Adli könnte halt jetzt so dieser kleine Gamble sein, wo man jetzt auch zum aktuellen Zeitpunkt der Saison kein Risiko eingeht bei dem Marktwert. Genau. Also wenn du jetzt sagst, du gibst für einen Adli jetzt 15 Millionen aus, weil du ihn unbedingt haben willst, dann würde ich sagen, nee, mach das lieber nicht. Genau, wenn du jetzt für, keine Ahnung, 5 Millionen kriegst, gehst halt vielleicht ein Minusgeschäft von, keine Ahnung, am Ende vielleicht 2 Millionen ein. Okay, aber vielleicht hast du dann halt einen Spieler, der stechen könnte.
Ja, und ich meine, mit 3,7 Millionen Marktwert, ich glaube, so krank groß wird der Run-off ihn jetzt nicht sein. Ja, er steigt ordentlich und ihr werdet auf jeden Fall nicht für Marktwert dazu schlagen können, würde ich jetzt mal behaupten. Aber du sagst es schon, so alles, was irgendwie zwischen 4 und 5 Millionen sich bewegt, wenn du dafür am Wochenende gegen Schalke vielleicht echt, wenn er starten sollte, 70 Punkte aufwärts kassierst, dann kann man da auf jeden Fall mit zufrieden sein, denke ich. Deswegen, ja, das sei nochmal dazu gesagt, du sagst es, sonst wäre es alles so ein bisschen inkongruent, was wir hier fabriziert haben. Aber
oh, wow.
Ich glaube, das ist alles soweit verständlich und ich glaube, damit können wir dann auch den Einkaufswagen wieder schließen. Und ich glaube, dann haben wir, bevor wir es jetzt vergessen und zur Verabschiedung kommen, noch eher unerfreuliche News zu verkünden. Einige von euch werden es vielleicht schon so die Episode über jetzt gehört haben. Ich bin so ein bisschen gesundheitlich angeschlagen und es geht so langsam gefühlt echt bergab. Janni ist im Urlaub und hat sich auch irgendwie was eingefangen übers Wochenende. Also wir sind im Moment echt wieder am Rudern hier zum Wochenstart. Und dementsprechend aus diesen und weiteren Gründen wird leider die Episode für die zweite Liga diese Woche ausfallen. Nächste Woche, wenn alles den Umständen entsprechend wieder besser läuft, werde ich dann mit Tusche auf jeden Fall am Start sein für den Dienstag. Aber das wollten wir euch hier dann schon mal mitgeben, dass das diese Woche leider entfallen wird.
Das ist traurig, aber wahr.
Korrekt. So, und ansonsten, Titi, was hast du noch für Worte mitgebracht?
Du, so wie immer am Ende würde ich mich bedanken für diejenigen, die so weit gehört haben. Also vielen, vielen Dank. Geil, dass ihr am Start wart. Ich finde das wieder gut, dass wir unserem Ruf treu geblieben sind und jetzt wirklich wieder eine lange Episode rausgehauen haben. Also ähnlich wie an der Theke ist es auch im Podcast, wenn Bench und ich aufeinandertreffen, dann hört es mit den Monologen fast nicht mehr auf. Deswegen richtig geil. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Und ansonsten, wie schon zu Beginn gesagt, checkt die Challenges aus. Es kann sein, dass viele beim Hören jetzt schon online sind. Ansonsten kommen die spätestens am Dienstag. Das werdet ihr dann aber auch auf der Base natürlich wieder mitkriegen. Ihr könnt da natürlich aber auch gerne immer selbstständig mal reinschauen, was es für Challenges gibt. Also, die sind ja auch immer toll beschrieben. Deswegen wünsche ich euch dabei ganz viel Spaß. Viel Spaß beim Managen natürlich. Und normalerweise gäbe es jetzt hier den MVP-Tipp und den hatte jemand mit 364 Punkten getippt. Das sind 2 Punkte von der aktuellen Punktzahl entfernt. Also das ist schon mal wirklich absoluter Wahnsinn. Also Füllkrug, ja, das ist ja jetzt auch klar. Der Tipp waren 364 Punkte, die aktuelle Punktzahl sind 362. Aber der Herr hat noch keine geschickt. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt im Laufe der Folge passiert ist oder noch passieren wird. Ihr werdet es ja gleich sehen, beziehungsweise hören, ob das der Fall ist oder nicht. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Kann Tschüss. Ich mich nur anschließen und dann habe ich die letzten Worte hier. Tschüss, bis nächste Woche.
Ciao.
Das war's mal wieder mit Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.